Ich bin Polly.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
und das ist unsere nächste Folge. Ach so, geht los, stimmt. Mhm. Boah, ist wirklich warm.
Wir sitzen hier bei 40 Grad und unser Gast, unsere Gästin hat gerade gesagt, ich liebe Solarien und vor mir sitzt die Kaltenhäuser, beziehungsweise Sarah Kaltenhäuser. Hallo.
Hallo, grüß euch. Hi.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin.
Du, wir würden am Anfang mal so ein paar Fakten noch abklappern.
Ja.
Du arbeitest in welchem Studio?
Bei Iron Cobra arbeite ich. Das ist auf der...
Was ist das?
Petersburger Straße 96, genau, ja.
Hast du recherchiert schon mal vorher?
Ja, ich bin so gut vorbereitet.
Und ich sage immer zwischen Frankfurter Tor und Bersarienplatz.
Richtig, und du sagst es auch richtig,
Bersarienplatz.
Doch, nee, das ist Bersarienplatz, das haben wir gelernt. Da musst du mal einmal in der Bahn sitzen und mal zuhören, wenn die das sagen.
Right.
Ja, das stimmt. Mit wem arbeitest du da?
Ich arbeite mit meinem Kollegen Florian Krämer, mit der Alia, mit dem Kobe, mit dem Esper und mit dem Markus. Also wir sind, glaube ich, ja, wie viel waren das jetzt? 6 insgesamt? Ja, wir sind 6, genau.
Volle Bude.
Volle Bude. Also wir teilen uns den Platz und mixen mal, aber wir sind schon eine volle Bude. Dafür, dass wir ein kleiner Laden sind, ist da volles Haus.
Ich wollte gerade fragen, ihr arbeitet alle auf einer Fläche. Ich war nämlich noch nie in dem Laden.
Stimmt, du warst noch nie da.
Nee.
Ne? Also vorne haben wir den Hahn im Korb, also weil Flo am Anfang der erste Mann war. Wir hatten ja mal einen kleinen Personalwechsel. Flo ist quasi vorne und die Hunde, die haben einen kleinen Bereich vorne, natürlich alles abgetrennt vom Tätowierbereich. Und dann sind wir hinten und Esper ist nicht immer da und Kobe ist nicht immer da. Die teilen sich quasi in meine Liege rein und dann kriegen wir das hin. Aber es ist schon sehr eng, also Guestspot-mäßig ist nicht so viel rauszuholen bei uns. Da versuchen wir mal mehr Platz zu schaffen, wir wollen es auch vergrößern, aber wann, wie, wo werden wir ja nochmal schauen. Also ist jetzt nicht der Plan, aber wenn es passieren sollte, würden wir uns freuen.
Du bist aber immer da.
Ich bin eigentlich immer da.
Ja?
Weil ich hätte auch gern diese 4, einen Vorbereitungstag und dann 4 Tage tätowieren.
Genau.
Und dann, dass du diese 5-Tage-Woche hast, das wäre perfekt.
Was hält dich davon ab?
Sachen, die immer dazwischen kommen, sei es mal eine OP für den Hund oder der
also finanziell
Führerschein finanziell. Mhm. Ist immer irgendwie. Ich bin ein schlechter Sparer. Ich krieg's irgendwie nicht hin. Mein Management funktioniert nicht so gut, was das Thema angeht.
Mhm.
Muss auch noch ein paar Altlasten abteilen. Das ist jetzt, kann ich offen drüber reden. Und deswegen ist es immer für mich eher so ein bisschen mehr arbeiten und dann auch mal ein bisschen mehr gönnen. Sei es mal ein Kurzurlaub oder wie gesagt, etwas in den alten Hund reinstecken oder in die Renovierung der Wohnung. Also ich bin eher so ein sagt man jetzt Lebemann oder Lebefrau, aber dann lieber ein bisschen mehr arbeiten und ein bisschen mehr ausgeben können, so nach dem Motto.
Das haben wir vergessen zu sagen, es sitzt auch noch Frieda hier am Tisch. Oder liegt.
Liegt neben liegt dem hier, Tisch, liegt. Würde ich jetzt noch mal dazu sagen.
Die Hündin von der Sarah liegt hier.
Genau.
Mit den Goldimplantaten.
Die hat Goldimplantate und ist heute auch zu Gast. Nur falls es jemand zwischendurch wufft.
Kann sein, weil manchmal kommt es. Also sie ist ganz lieb, aber manchmal wird Alarm geschlagen.
Das ist so,
wenn jemand klingelt oder klopft.
Mhm.
Oder sie grummelt.
Pennt ein bei unserem Gequatsche.
Genau. Nee, das soll nicht passieren. Wie läuft es bei dir ab? Wie kommt man bei dir zu einem Termin? Wie bereitest du die Sachen vor?
Bereitest du die vor?
Oder du guckst schon so, als ob das keine Struktur hat.
Katastrophal. Es hat überhaupt gar keine Struktur. Und es tut mir unendlich leid. Ich muss mich gefühlt bei jedem Kunden entschuldigen,
der zu
mir
kommt. Kannst du jetzt hier machen.
Es tut mir so leid. Alle, die bei mir waren und die zukünftig noch kommen. Das ist wirklich ganz schrecklich, weil ich halt eben... Also momentan so viel arbeite, das ist auch sonst nicht immer so. Also diese 5-6 Tage Wochen sind es nicht die Regel, das ist halt nur momentan der Fall. Aber ich komme dadurch mit der organisatorischen Geschichte nicht so gut hinterher. An sich kriegst du relativ schnell bei mir einen Termin. Ich sag mal so einen Monat, vielleicht maximal Wartezeit 1,5. Finde ich aber völlig in Ordnung. Ich möchte mich nicht so ewig vorausbuchen, um halt eben spontan mal was anderes machen zu können. Aber was E-Mails angeht, muss man schon eine Weile warten. Das ist irgendwie keine böse Absicht, die dahinter steckt. Das ist einfach nur, mein Zeitmanagement funktioniert nicht. Es ist halt immer, du kommst halt nach Hause, dann bereitest du vor für den nächsten Tag. Eben weil man keinen Vorbereitungstag hat und weil ich ganz ehrlich bin, auch so 2 Tage die Woche außerhalb des Tätowierrhythmus und der Tätowierarbeit halt für mich genieße und einfach normales Leben haben möchte, mit rausfahren, Konzert, Hund, Freunden, wie auch immer. Und da bin ich auch ganz strikt, da haue ich mir dann auch keine Arbeit rein. Aber ansonsten ist halt in diesen anderen 5-6 Tagen, kommst du halt nach Hause, bereitest vor, malst, hast du deinen Alltag noch, deinen Haushalt noch, musst dich noch kümmern. Und dich dann nochmal abends oder halt nachts dann an E-Mails ranzusetzen, ist so, nein. Und es ist auch nicht so, dass ich tonnenweise Anfragen bekomme, aber es ist natürlich, dann schreibt einer bei Instagram, dann schreibt auch einer bei Facebook, dann über WhatsApp, dann
was ist dir da am liebsten?
Über E-Mail. Es ist ganz einfach E-Mail. Also das versuche ich auch immer zu sagen. Jetzt ist zum Beispiel rausgekommen, dass mein Instagram an eine andere E-Mail verlinkt ist. Also ich bin da einfach nicht gut organisiert. Und habe das jetzt auch nur durch Zufall rausbekommen, weil ich wirklich mal meine alte E-Mail-Adresse durchgegangen bin. Und es ist einfach, also da bin ich eine Katastrophe. Es tut mir auch unendlich leid, aber es ist irgendwie, ich krieg's nicht hin. Es ist,
was sollen die Leute machen? Einfach dranbleiben, immer wieder Mails schicken?
Ich habe immer gesagt, erinnert mich dran. Ich finde das super. Also, aber ich weiß auch nicht, ob ich es selber machen würde. Also ich wollte an meinem Tätowierer auch nie auf den Sack gehen und da 2-3 E-Mails hintereinander
schreiben. Genau, das habe ich auch gerade gedacht.
Das macht auch keiner so. Das ist so... Also so, ich weiß nicht, ob es was mit Respekt zu tun hat, aber ich habe es mir nie getraut. Ich habe dann lieber immer gewartet. Ne? Aber ich sage halt immer, wenn sie dann mal da sind, anrufen. Wir haben jetzt endlich eine funktionierende Telefonnummer. Ich bin ganz stolz darüber. und einfach anrufen, weil ich bin ja meistens da und ansonsten richtet halt jemand was aus, weil da kriegst du die Leute an die Strippe. Einfach Laden googeln, bei uns anrufen und dann bin ich da.
Das ist lustig, ne? Weil ich auch mal denke, ich weiß nicht, wie lange darf man denn warten und wann wäre das schon wieder nervig, nochmal zu schreiben. Mhm. Und ich habe es jetzt letztens auch wieder gelesen bei Instagram, dass dann jemand also immer wieder sich entschuldigt, warum es, dass er die E-Mails noch nicht gelesen hat. Naja, und genau, und ich finde es also super schwer als Kunde, weil ich dann denken würde, boah, ist 2 Wochen jetzt viel oder wenig? Mhm. Ist es geduldig oder nicht geduldig, 2 Wochen zu warten oder einen Monat zu warten?
Das kann ich total verstehen. Also, sobald die Leute dann bei mir sind, ich habe viele Stammkunden, da geht das ein bisschen besser. Die wissen nämlich, wie ich bin und die gehen mir dann massiv auf den Sack. Bei WhatsApp, weil ich das auch immer sage, ich so, schreib mir. Danke, dass du mich nochmal erinnert hast oder ruf mich morgen an. Oder also, die wissen, was Sache ist, die haben sich da schon dran gewöhnt. Das ist natürlich für die auch so ein wehleidiges Thema, aber die nehmen mir das nicht mehr ganz so übel. Aber gerade für Neukunden, also ich hatte jetzt eine, die ist aus Düsseldorf gekommen letzte Woche, habe ihr dann nochmal einen Vortrag gehalten, habe nochmal gesagt, dass mir das total leid tut, dass ich super froh bin, dass sie da so am Ball geblieben ist und diese Geduld halt hatte, weil die müssen sich ja genauso frei nehmen und planen und den Kollegen Bescheid sagen. Und sie war so, ich weiß nicht, ob es klappt, haben sich Flüge gebucht und dann ist immer so, um Gottes Willen, die armen Leute. Habe aber auch, oder gebe auch ehrlich zu, dass ich dadurch natürlich auch Kunden verliere und Anfragen verliere. Also das ist dann auch meine eigene Schuld. Ich kann jeden verstehen, der da nicht mit klarkommt und sagt, sorry, das ist mir zu blöd, ich habe dir vor einem Monat geschrieben. Manche Sachen gehen auch unter, weil sie dann halt unten verschwinden, leider. Das ist nie eine böse Absicht. Also ganz im Gegenteil, ich bin ja froh über jede Anfrage, die kommt.
Aber was glaubst du, ist es, warum, also man würde ja jetzt immer so sagen, ne, dass es ja was dahinter steckt, warum das passiert.
Du!
Ich würde ja sagen, da gibt es einen Grund für. Einen inneren irgendwas nicht
also A, können. Weil ich habe nicht unbedingt Lust drauf. Wer hat denn Lust, freiwillig am Computer zu sitzen und 1000 E-Mails zu beantworten? Ich bin auch so...
Sebastian.
Machst du das gerne?
Gerne,
ja. Nee. Für Konversationen mit Kunden.
Nee. Für mich ist es im Studio gern ganz viel, aber dieses ewige E-Mail-Schreiben vorher ist so... Boah, anstrengend. Ich weiß es nicht, weil ja natürlich kein persönlicher Kontakt da ist. Du weißt ja noch nicht, wer das ist. Also
bei dir beginnt es halt schon... Eigentlich
ja, ich muss sagen, ich habe meine E-Mail-Adresse gelöscht, weil ich will über Social Media angeschrieben werden, weil ich ein Gesicht brauche. Also ich finde das genau mit der E-Mail oder finde das genauso, ich weiß nicht, wer du bist, so, das ist nur ein Text.
Manche siezen dich noch, was ja total nett ist, aber so nicht nett gesiezt. Siezen
finde ich schon hart angreifend.
Ja, vielleicht macht man das
sehr geehrte Frau Kaltenhäuser, ich würde
gerne eine Tätowierung von Ihnen bekommen. Wann hätten Sie denn Zeit für mich? Das ist ganz süß.
Aber das ist doch so ein Ausschlussverfahren, oder? Bei dir auch, oder nicht?
Wie, dass ich dann nicht antworte, oder?
Bei mir ist dann...
Nee. Okay. Ich sag dann immer, wir können uns gern duzen. Also, oder sag dann gar nichts und duz dann halt sofort. Also ich bin auch immer so, ich drück dann die Leute auch immer, wenn sie bei mir beim Termin waren. Außer die halt sich schon hinter dem Tresen verkrümmeln und vielleicht nicht wollen. Aber ansonsten, ich bin da ganz
schön. Haben die Leute Angst vor dir, ja? Die haut schon ab.
Naja, bitte, kennst du das nicht? Die sind dann immer höflich und gehen direkt hinter den Tresen. Aber ich komme dann meistens noch rum und komm, wir können es auch drücken. Also das ist eigentlich, kriegen immer alle einen Drücker. Mhm. Aber dieses E-Mail-Ding ist immer erstmal so... unpersönlicher Kontakt, Kontaktaufnahme über Bildschirm, Tippen. Ich bin auch so ein Sprachnachrichten-Heini. Ich mag dieses Getippe immer nicht.
Mhm.
Und, aber ja, was dahinter steckt, ich weiß es nicht. Vielleicht meine chaotische Persönlichkeit. Und mein schlechtes Zeitmanagement eindeutig. Hm. Deswegen hätte ich gern wieder 4 Tage, was auch bestimmt bald passiert.
Und mit einem Tag?
Und dann habe ich so einen Orga-Tag, wo ich mich hinsetze, Entwürfe mache, E-Mails mache, motivierter bin. 100%ig wird das noch passieren.
Aber
ich verspreche es euch.
Ein Tag runtergehen heißt dann auch mal Preise anziehen. Ne? Also irgendwie muss es ja finanziert werden.
Ja, aber vielleicht kommt dann nicht noch mal eine OP beim Hund oder.
So.
Vielleicht so, also nein, deswegen,
das ist ja mal genau, was dann noch genau. Da reinkommt.
Ah. Ja, das wird schon alles easy.
Aber du bereitest also am Abend und oder am Tag oder am Morgen davor
das Motiv immer am vor. Abend.
Ah, okay.
Ich weiß nicht warum, aber es hat sich so eingegliedert bei mir. Entweder ich mache das frei Hand am nächsten Tag, das kommt jetzt immer mehr und mehr dazu, weil, das ist witzig, viele Kunden wissen das auch, ich bin immer so genervt von den Outlines. Das ist für mich so Skizze übertragen. Ich bin da auch schnell und mache jetzt nicht husch-husch, aber es ist so eine Sache, mit der ich mich nicht stundenlang beschäftigen möchte. Wenn ich dann vorher noch am selben Tag dieses Motiv 2-3 Mal durchgezeichnet habe, habe ich schon gar keinen Bock mehr, nochmal die Linie mit einer Maschine zu ziehen. Deswegen muss ich das immer am Abend davor vorbereiten, damit ich das dann gemalt habe und dass ich am nächsten Tag motivierter bin, um nochmal die Linien zu machen.
Ganz du einfach. Hast eine Linienaversion.
Ja, das nervt mich. Das ist einfach nur, für mich fängt Tätowieren an, wenn ich mit der Schattierung loslegen kann, oder? Dann fängt das an zu leben, dann geht der Spaß los. Wissen aber auch alle, sage ich auch immer allen. Außer ich habe eine Sitzung am Rücken, wo ich weiß, es geht heute nur um Linien, dann ist das auch mal okay für mich. Aber ansonsten bin ich so, oh, so viele Linien, warum?
Echt? Ja. Das habe ich noch nie gehört.
Doch, das sage ich auch immer.
Geht's mir auch so. Also Linien finde ich auch so eine Pflichtkür. Also, ja,
es ist ja nur
findet
nur
ein Kunde auch scheiße.
Genau.
Also davon geht es allen gleich.
Sind alle einig.
Ja.
Also wechseln wir zum Realismus.
Hat es keine Linien?
Wenig.
So,
ich finde, es sollte welche haben, aber es hat ja wenig, oder?
Wenig, ja. Graylines, ein bisschen. Mhm.
Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, dass du, also du hast auch erzählt, dass du einige Leute kennst in deinem Umkreis, die aufhören zu tätowieren oder jetzt schon langsam anfangen, parallel eine Ausbildung anzufangen oder das jetzt zweigleisig halten und so.
Mhm.
Weil man es so oft hört, was steckt da für eine Angst dahinter, warum so viele das vielleicht gerade machen? Ist es ein Zeitgeist oder eine.
Ich glaube, da gibt es 2 Gründe für. A, vielleicht den körperlichen Verfall, den man so ein bisschen natürlich miterlebt. Also, ich weiß nicht, wir leiden da alle ein bisschen drunter.
No.
Oder?
Also ich zumindest. Ich habe Bandscheibe.
Du hast ja mit aktuell Bandscheibe.
Du hast Bandscheibe.
Es ist aber geheilt durch Akupunktur, kann ich empfehlen.
Ah, super. Siehst du, dafür nehme ich mir dann immer keine Zeit oder Physiotherapie.
Aber ja, wenn es richtig wehtut, dann.
Na, dann musst du vielleicht. Ja, aber es ist halt immer diese Angst. Also, ich habe Sehenscheidenentzündungen.
Ach, das.
Chronisch. Ja, aber ich habe mich auch nie gekümmert. Ich habe jetzt auch nie irgendwie Ausgleich gehabt durch Therapie, also Physiotherapie oder
Bewegungssport. Denkst du dann mal drüber nach, hier also leichtere Maschinen zu nehmen und sowas? Oder sagst du, ey, ich nehme die alten.
Bis jetzt bin ich eigentlich immer bei der Spule. Also ich habe auch eine Rotary, so ist es nicht, aber die ist trotzdem aufgebaut wie eine normale Maschine. Ja. Also es ist nicht diese Stiftdinger oder was das da ist. Diese Pen-Maschine.
Und ich kann sagen, das wäre ja für Sehenscheidentzündung
Nee. So aber es ist natürlich weniger Vibration, ein bisschen weniger Gewicht, aber ich habe trotzdem große Metallgriffstücke und alles.
Dan Cuban oder was?
Was meinst du?
So eine Dan Cuban oder eine richtige Rotary?
Nee, ich habe eine richtige, ja. Und aber, jetzt habe ich, warte mal. Genau, also dieser körperliche, Rücken. Rücken, die Augen lassen nach. Ne? Also ich bin auch immer ganz nah am Tattoo, so, das ist überhaupt, also
Sarah,
ich sehe schon alles.
34.
Das Alter kommt noch dazu. Also ich glaube, bei vielen ist es halt genau der Punkt, dass sie halt irgendwie körperlich nicht wissen, wie lange sie das noch machen sollen. Das ist jetzt vielleicht auch, ich weiß zum Beispiel nicht, wie andere das 20 Jahre durchziehen und völlig stabil da sitzen und keine körperlichen Beschwerden haben. Ich verstehe das nicht. Finde ich total bewundernswert. Ich fühle mich jetzt schon nach den 9 Jahren, die ich tätowiere, körperlich sehr eingeschränkt. Also ich komme abends nach Hause und muss mich erstmal auf den Boden legen und irgendwie eine halbe Stunde, um so ein bisschen klarzukommen oder auch eine Badewanne. Also ich merke schon echt, dass ich abends enorm abbaue. So. Und,
krass.
Ja, also ich kann da nicht direkt nochmal einkaufen gehen. Also ich muss wirklich erstmal ankommen, mich hinlegen und mal ruhen und auf dem kalten Boden liegen und dann langsam, um dann Kraft wieder zu sammeln, um dann mal mich um andere Sachen zu kümmern. Aber es liegt vielleicht daran, weil ich eine schlechte Haltung habe grundsätzlich beim Tätowieren. Andere sitzen einfach anders da oder haben sich eine andere Haltung angewöhnt. Ich bin irgendwie ein Idiot, der sich immer komisch bewegt und immer total verzogen da sitzt oder halt immer gebuckelt. Ich bin vielleicht auch immer nur zu faul, meine Liege höher zu stellen. Ich bin einfach selber schuld. Das ist
wie oft kommt man in die Situation?
Ja, vielleicht kann da mal einer vorbeikommen und sagt, Training on the job. Dann Zeigt jemand
wirklich?
Nee, das ist dann meistens so der Impuls. Du könntest jetzt 10 Sekunden die Liege umstellen.
Zum Beispiel.
Oder du quälst dich einfach 2 Stunden lang.
5 Linien weiter so.
Ja, weil das geht ja noch eine Stunde so.
Das ist bescheuert. So geht es mir jedenfalls, dass ich mir denke, ich weiß nicht, wie lange ich das körperlich noch machen kann. Und bei Freunden, die jetzt quasi so ein bisschen auch auf Ausbildung oder Studium umsteigen, ist es auch diese Angst, also nicht abgesichert zu sein, gerade wenn da noch Familie dazu kommt, Kinder kommen jetzt langsam dazu. Also ich habe das aktuell bei 2 Freunden und Kollegen, die quasi Kinder haben und die halt gesagt haben, ich weiß nicht, wie lange das gut laufen wird. Berlin ist ja jetzt auch nicht so das einfachste Pflaster, was das angeht. Wir müssen ja alle gucken, wo wir bleiben, so blöd es auch klingt. Und deswegen ist es halt diese finanzielle Absicherung, einfach nur noch einen Job zu haben. Und ich kenne Leute, die das nebenbei machen, die sich auf 400-Euro-Basis auch anstellen lassen, beziehungsweise halt 2-3 Tage die Woche diesen Job halt ausführen und dann nebenbei noch ein Kleingewerbe führen zum Beispiel und weiterhin tätowieren, 50-50 machen.
Ah, okay.
Oder sich komplett umstellen. Was ich zum Beispiel auch für ein Gefühl habe, ist, ich will nicht, dass das jetzt fies klingt, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich so ein bisschen verblöde, weil ich immer dieses Handwerk halt ausführe den ganzen Tag. Und es ist natürlich schon oft, darf ich stumpfe Arbeit sagen, klingt das sehr beleidigend, aber das
auf
ist
auf jeden Fall.
Ich sitze jetzt nicht da, man führt natürlich Unterhaltung und aber ich habe jetzt nicht diesen Input, den ich so vielleicht in anderen Berufsfeldern bekommen würde. Und deswegen habe ich so das Gefühl, ich trainiere mein Gehirn gerade nicht genug. Es ist einfach eher so, ich sitze da, ich führe das aus und ich lebe mich auch kreativ aus, gar keine Frage. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich extrem gebildet oder vom Wissen her genährt wieder aus dem Laden gehe und wisst ihr, was ich meine? Und damit gefordert wurde. Und deswegen kenne ich auch Leute, die sich da auch in diesen Tätowiergeschäften ein bisschen zurückziehen und lieber wieder was studieren, was sie interessiert und wo sie sich einfach weiterbilden wollen und dann halt eine andere Herausforderung haben wollen.
Mhm. Was hast du denn vorher gemacht?
Na Gott, nicht viel. Das ist ja genau der Punkt. Also ich habe mein Abi, musste ich unterbrechen, weil ich dieses Drüsenfieber bekommen habe. Das hat mich irgendwie 1,5 Jahre gekostet.
Das pfeifische Drüsenfieber?
Das ist bei mir ganz schön doll ausgebrochen damals.
Ach krass.
Ja.
Hast du einen Abschluss gemacht dann? Oder?
Ich hätte das wiederholen können.
Ja.
Mit per Sonderregelung, aber ich hatte keinen Nerv. Ich war damals nicht so Fan von Schule. Und deswegen habe ich dann gesagt, nee, das ist mir irgendwie, nee. Ich wollte auch nie studieren. Nee, das nehme ich noch nicht. Und dann war ich hing ich so in der Luft. Und dann bin ich ans Mediencollege gegangen in Dresden und habe eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter. Aber auch nur 2 Jahre schulische Ausbildung. Also ich bin auch nur GTA im Bereich, wie nennt man das?
Gestaltungstechnischer Assistent.
Also nichts, womit du großartig, glaube ich, irgendwo Chancen hast. Das dient einfach nur der Orientierung. Für mich war es so, ich muss jetzt irgendwas machen, sonst hänge ich in der Luft. Und deswegen war dann die Ausbildung da, die habe ich auch abgeschlossen. Und dann hing ich wieder in der Luft und wusste nicht, was ich machen soll. Und dann bin ich halt hierher gekommen. Genau. Also so viel.
Dann erstmal nach Berlin.
Dann
geht nach Berlin. Da wird sich schon was zeigen.
Da wird schon was passieren.
Mit der Absicht, Tätowierer zu werden oder erstmal nach Berlin?
Nee, eben noch nicht.
Ach so.
Nee. Feiern. Witzigerweise hat mir das damals mein erster Tätowierer in Dresden angeboten. So, wo ich mit 18 so die ersten offiziellen Dinger bekommen habe. Uwe war das damals aus Dresden. Uwe Ciao. Uwe Ciao, ja. Im Necromantics-Tattoo, das weiß ich noch
das
genau.
Das kenne ich von Namen.
Ja, das war schon so eine Adresse irgendwie in Dresden. Gab ja jetzt nicht so viele, ne?
Ja.
Und das war mir aber total, das ging nicht. Und dann hatte ich mal eine Begegnung, als ich nach Berlin gekommen bin.
Hey, ein Stück Schokolade kann man doch...
Warte, da mache ich auch
kurz. Das hat ja hart geknistert, aber gib mir noch ein Stück ab.
Komm, ey.
Und dann hatte ich tatsächlich eine Begegnung. Also ich bin ja von Björn damals tätowiert worden. Und der hatte mich das auch gefragt.
Ist Björn Liebner?
Genau, das mal zu probieren. Dann hatte ich das mal probiert. Es war für mich unvorstellbar, das jemals selber machen zu können, weil ich so Respekt davor hatte und so nervös war, dass ich dachte, niemals, niemals im Leben könnte ich diese Verantwortung tragen. Deswegen war das dann so fernab von mir, weil ich war total orientierungslos, wusste nicht, wohin mit mir, wohin mit meiner, mit meinem, also klar, kreativ war man schon immer irgendwie irgendwo, aber es war jetzt nicht so, dass ich genau wusste, das will ich studieren, da will ich hin, in der Agentur will ich arbeiten, da will ich zeichnen, dies und das. Ich war total planlos im Endeffekt. Und dann war so nach 2-3 Jahren Lotterleben in Berlin, kam so der Gedanke, jetzt musste ja langsam mal irgendwas Gescheites auf die Kette
kriegen. Wie hast du das finanziert, das 2 Jahre Lotterleben in Berlin?
Ganz ehrlich, Hartz IV.
Hm. Ja,
Hartz IV, Oma, also so richtig. richtig nach Berlin kommen mit
meinem 19. Hund. Ja.
Nee, da war ich ja schon älter. Ich war ja schon 22 dann. Und genau, und dann, ja, doch, das war richtig Lotterleben. War wirklich Party, Party. Und weiß ich nicht, also ja, mehr war das, glaube ich, auch nicht. Und dann dachte ich so mit 26 oder mit 25, jetzt langsam, tut dir deine Familie so ein bisschen leid. Musste ich mal kümmern. So geht es nicht weiter. Und dann habe ich den Absprung quasi geschafft und habe mich dann in diese Karriere quasi gestürzt, mehr oder minder.
Und was hast du da schrittweise getan für? Also was, dann überlegt man sich mit 25, ich kann es mir vorstellen, ich mache das jetzt.
Ich habe es einfach probiert. Aber ganz, 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 ganz furchtbar selber zu Hause.
War das furchtbar?
Das sagt jeder immer vorher, ne? Aber naja, das ist weil, ja klar eigentlich. Also ich finde es gar nicht, ich denke, dass es so immer startet, aber ganz oft sagen alle, ich will es nicht sagen, zu Hause.
Aber weil du es nicht gut findest, dass Leute zu Hause anfangen oder weil das wirklich scheiße damals war?
Ich finde es nicht gut, wenn Leute zu Hause anfangen. Ja. Also ich habe auch wirklich den falschen Weg bin ich eingeschlagen am Anfang. Also ich habe mir nicht direkt eine offizielle Ausbildung gesucht. Ich
aber das geht doch auch gar nicht so einfach, oder?
Also nee, aber andere laufen durch die Läden und bewerben sich und bringen ihre Mappe mit. Also die Eier hatte ich nie. Also beziehungsweise so ist es nie abgelaufen. Also ich habe es auf dem anderen Weg quasi gemacht. So und dann halt noch an dir selber. Das ist ja jetzt auch nicht so.
eBay, Maschine.
eBay nicht, aber es waren Freunde, die quasi schon ausgerüstet waren. Und da dann halt probiert und dann kam halt, du hast ja immer diese ein, zwei Freunde, denen das so egal ist, wo du dann probieren darfst. Und dann kam ja Nick relativ schnell ins Spiel, der hat ja schon sein Studio privat eingerichtet und da habe ich dann einen Platz gefunden und dann wollte er schon schnell den Laden aufmachen.
Ach, bei Black Fisk warst du, genau. war das dein erster Laden?
Das war der erste Laden, also ich war wirklich komplett unerfahren, ich hatte vielleicht bis zu dem Zeitpunkt 4 Tätowierungen gestochen und dann war schon dieses Thema eigener Laden und dann... Also haben wir es durchgezogen mit Kada damals zusammen, Katze. Und dann kam ja Daniel dann irgendwann dazu. Aber das war so der Laden, den wir eigentlich zusammen aufgemacht haben, zu dritt. Ja. Genau. Und dann halt nachts arbeiten im Club und dann tagsüber im Laden sein.
Krass.
Was sind die für Leute, die anfangen wollen, zu Hause zu telefonieren, was sind die Nachteile? Also
es ist ja niemand da, der dir irgendwas zeigen kann oder irgendwas sagen kann. Du hast ja überhaupt gar keine Richtlinie. Ich meine, ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch schon jahrelang tätowieren lassen, aber ich hatte keine Ahnung von nichts. A, was den hygienischen Aspekt angeht, was diesen ganzen Ablauf im Laden angeht, du hast doch gar keine Ahnung. Da kannst du vorher schon 10-mal dich von dem Sebastian Domaschke tätowieren lassen haben, zum Beispiel, aber du hast doch keine Ahnung, wie es eigentlich ablaufen sollte. Und das war scheiße, sorry, wenn ich das so sage. Also ist für mich der falsche Weg.
So. Also du hast Tätowierung dahin bekommen zu Hause, aber du hast dann abgekotzt oder hast du über die hygienischen Bedingungen abgekotzt? Oder?
Ich war ja auch, jetzt im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, denke ich mir so, um Gottes Willen. Also ich finde das einfach super riskant, weil wir sind alle jung gewesen und ich glaube, wir wussten nicht alle so richtig, was wir da eigentlich tun. Also Nick schon, der hatte da schon Ahnung von. Also sonst hätte er mir ja auch diesen Platz nicht angeboten, da bin ich super dankbar für. Aber dieses richtige Zuhause-Ding, so war das auch nicht. Das waren vielleicht zwei Sachen untereinander. Aber dann war ich schon bei Nick quasi in dem Studio drin. Aber ich glaube, dass es halt immer der beste Weg ist, wenn du natürlich da an den offiziellen Arbeitsplatz gehst von vornherein und von vornherein den richtigen Weg einschlägst und erstmal guckst und lernst. Was sollte ich lernen? So von mir selber, die keine Ahnung hat, die vielleicht weiß, was eine Tätowierung ist und sich schon hat tätowieren lassen. Aber du bist doch trotzdem komplett planlos, meiner Meinung nach.
Könntest du zeichnen schon? Ja, also das
ja,
durch die Ausbildung oder so?
Oder jein, also ich glaube, kreativ war man oder weiß man vielleicht vorher schon, dass man schon irgendwie so ein Händchen dafür hat oder sich auch dafür begeistern konnte. Aber ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel gemalt zu Hause. Es war dann eher immer so für die Ausbildung oder für einen Geburtstag, für Weihnachten. Also ich war schon so eine faule Sau, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sehr abgelenkt von anderen Dingen in meinem Leben. Und deswegen...
Nebenschauplätze, sagt mein Papa immer.
Was? Nebenschauplätze? Ja.
Sich nur auf Nebenschauplätze.
Also ich war nie fokussiert.
Genau. Dieser Fokus, das meint er damit immer.
Dann viel, viel später erst. Also ich bereue das jetzt auch nicht oder so, aber...
Ab wann kam der Fokus?
Also mit 25, 26 dann erst. Also ich habe echt lange gebraucht, damit ich wusste, wo ich eigentlich hin will. Und dann, als es dann mit Nick losging, als wir dann den Laden hatten, war ja natürlich auch die Verantwortung da. Und dann musstest du ihn natürlich loslernen.
Also dann ab Blackfist.
Dann ging es richtig los. Oder auch schon bei Nick dann halt in dem ersten Studio. Dann war.
Warte, das habe ich nicht so richtig... Der hat ein privates Studio
vorher gehabt. Das war was Privates, was er hatte, genau. Ja, aber das ist schon...
Aber wie... Wie findet man denn seinen Stil? Also du hast ja immer traditional tätowiert, ne? Also ist das, weil man selber damit anfängt, sich selbst tätowieren lässt in dem Stil und dann auch schon weiß, man wird das auch machen? Oder
ich glaube schon. Also
probiert man rum und fängt mit Tribals an und landet dann bei Traditionals?
Das ist ja genau der Punkt. Ich musste ja nie in dem Sinne andere Sachen machen. Ich war ja von vornherein verwöhnt. Ich hatte irgendwie immer das Glück, dass die Leute dann schon das gefragt haben oder das wollten, was ich natürlich auch machen wollte. Mhm. Also ich musste nie von Anfang an Tribals tätowieren oder irgendwelche kleinen Schriftzüge oder sowas. Was ich zum Beispiel auch im Nachhinein, wenn ich jetzt mal aushole, ganz furchtbar fand. Ich bin deswegen auch, ich glaube, 2 Tage die Woche in einem anderen Studio gewesen bei wie hieß denn das nochmal, dieses ganz große Ding, wo auch Tutu...
Classic
Tattoo. Genau, genau, nur um mal Walk-ins zu machen.
Auf der Torstraße?
Genau, da war ich damals. Ach, nur um mich mal so ein bisschen ranzuarbeiten, ranzutasten, weil ich natürlich immer nur mich auf meine Sache spezialisiert hatte, was ja furchtbar ist. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, meiner Meinung nach, am Anfang. Ich war ja wirklich am Anfang von allem. Das hat mir extrem geholfen, weil ich habe Angst gehabt vor anderen Sachen oder vor feinen Sachen oder vor kleinen Sachen, weil ich keine Erfahrung damit hatte. Mhm. Aber ich denke schon, dadurch, dass es immer der Stil war, den ich selber bevorzugt habe, den ich gerne auf meine Haut getragen habe, ist es natürlich für mich auch logisch gewesen, mich auch dann damit zu beschäftigen und mich in diese Richtung halt zu entwickeln. Also ich habe auch schon von Leuten gehört, die sagen, ich liebe traditionelle Tätowierungen auf mir, aber ich habe irgendwie gleich mit einem anderen Stil angefangen. Mhm. Kenne ich auch Leute, aber das war für mich so, verstehe ich nicht, also können sie gerne machen. Für mich war so das, was mich interessiert, was ich ästhetisch schön finde oder am schönsten finde, wähle ich doch dann auch als meine Richtung aus, oder nicht? Ist auch nicht so, du bist ein Metal-Fan und dann fängst du aber an, irgendwie in einem klassischen Orchester zu... Also weißt du wie, dann würde ich doch eher, glaube ich, eine Metal-Band gründen oder sowas. Mhm. Also wisst ihr, wie ich das meine?
Deswegen hat mich jetzt gewundert, zumindest, dass du nochmal einen Streetjob wolltest, weil ich jetzt auch konsequent meinen Kram gemacht habe und dann mich immer gefragt habe, was hätte ich denn da in diesem Streetjob lernen sollen, was die anderen gemacht haben? So.
Also abackern, ne? Also mal so...
Aber so Demut lernen oder was?
So gerne abackern.
Wirklich, wirklich diese Angst zu verlieren. Ich habe wirklich Angst gehabt, was weiß ich, einen feinen Schriftzug oder eine feine Endlosschleife mit einer dünnen Nadel zu tätowieren. Da habe ich Blut und Wasser geschwitzt, weil wir natürlich, die Grobmotoriker mit einer dickeren Nadel und mit unseren Entwürfen, ach, da können wir ja ein bisschen kaschieren, da kannst du einen Schatten, kein Ding. Aber wenn du mir sowas vor den Latz setzt, da habe ich den größten Respekt vor. Und da, um diese Angst zu verlieren, deswegen habe ich es gemacht.
Ah, okay.
Ja.
Also, dass du sagen kannst, ich kann auch andere Sachen als traditionell.
Ja, und mittlerweile ist es so, wenn natürlich, das hat sich über die Jahre entwickelt, wenn jetzt ein Walk-in reinkommt, freue ich mich darüber. Du musst nicht viel nachdenken. Die Leute sind genauso glücklich, was Kleines, Feines zu bekommen, als jetzt vielleicht was Individuelles von mir, mein Entwurf. Und bin super happy darüber, weil es halt wirklich einfach nur meine Arbeit und mein Können fordert. Genauso
kommt
wie,
auch nicht oft vor, oder?
Wie ein anderes. Leider nicht, aber ich würde es gerne. Hallo, ihr könnt gerne kommen zu mir. Ja?
Aber dafür muss man ja anwesend sein.
Ja, wie? Und das sage ich zu den Hörern. Deswegen, ich nutze das jetzt ja aus.
Die genau, aber da muss doch jemand dann da sein, damit jemand... Also weißt du, die Läden funktionieren ja heutzutage alle nicht so als Walk-in. Also kann man ja meistens gar nicht vorbeikommen. Ne?
Ja, also
ist bei euch jemand, also ist bei euch dann immer offen zu den Geschäftszeiten?
Naja, schwierig. Wir versuchen es. Aber also meistens sind Leute von Dienstag bis Freitag durchgehend da.
Ja.
Weil die haben Termine.
Wir arbeiten immer nach Termin, genau.
Deswegen ist das nämlich so.
Ja. Aber wie könnte man Walk-in bei dir machen? Also du musst dich dann im Studio erwischen?
Also muss ja dann auch nicht ein Walk-in in dem Sinne sein. Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben und sagen, ich hätte gerne nur einen kleinen Buchstaben tätowiert.
So,
das so meine ich das. Genau. Es geht nicht nur um dieses Ding,
also
ich komme jetzt hier rein und will was.
Gerne auch, traut euch, die kalten Häuser, die sticht auch kleiner... Neckische Sachen.
Will sie auch machen, ja.
Nicht nur die ganz großen Adler.
Oder hat die Kaltenhäuser dafür denn Zeit?
Natürlich, weil das ist ja der Punkt, weil die Kaltenhäuser hat ja entzündete Sehnscheine und freut sich doch auch über kleine Termine.
Jetzt kommen wir endlich zu den zwei Persönlichkeiten. Die Kaltenhäuser nämlich, die hat nämlich Bock auf sowas.
Siehst du, ja, die eine Teil. Nein, aber wirklich.
Ja.
Und das finde ich total...
Ja.
Weil, Es geht ja schnell, sind wir mal ganz ehrlich. Ne? Es ist ja, dauert ja da nicht ewig. Es hat keine Vorbereitung, aber es ist mir genauso viel wert wie ein Custom Design von jemandem, der da vorher anfragt. Mhm. Fühl ich genauso. Ich finde das super.
Kann ich so nachvollziehen.
Das ist ja mein Job. So sehe ich das. Das ist mein Job und ich mache das gerne. Mittlerweile. Früher hätte ich da Respekt und Angst vor gehabt, aber ich war ein richtiger Angsthase.
Und es ist nicht so, dass es so ein Idealismus ist, dass man sagt, kein Unendlichkeitszeichen.
Nö. Warum? Wer bin ich denn, dass ich
sagen Altenhäuser kann,
hat,
halt.
Ja, aber ne, so, das hat aber weniger Wert und das ist doch nichts Besonderes mehr. Ich versuche natürlich, die Leute mal auf andere Ideen noch zu bringen oder andere Gedanken da irgendwie noch mit einzuarbeiten, aber warum denn nicht? Wenn jemand eine Endlosschleife haben möchte, kann er die doch haben. Ich finde das überhaupt nicht verkehrt. Hm. Weißt du? Also jetzt nur mal als Beispiel. Mhm. Wenn natürlich die klassische Google-Vorlage kommt mit der Pusteblume, wo 1000 Vögel rausfliegen. Natürlich probieren wir erstmal, da eine andere Idee auszuarbeiten.
Ich wollte gerade, was macht man dann? Dann versucht man, den Traditional reinzuzwängen.
Es muss nicht mal mehr traditional sein.
Ah, okay.
Ich finde das sogar auch mal total erfrischend, wirklich mal fein zu arbeiten oder mal mit verdünntem Schwarz zum Beispiel oder so. Ich sag ja nur, aber erstmal vielleicht, ob man was Individuelleres schaffen kann, was vielleicht jetzt nicht irgendwie schon mal tausendmal gab. Aber wenn jemand darauf besteht und das gerne haben möchte, ich versuche das immer zu individualisieren, aber wer bin ich, dass ich sage, das ist jetzt eine Tätowierung, die ist weniger wert, weil das haben doch schon so viele. Mein Gott, ist ja beim Traditional jetzt nicht anders, oder? Wir erfinden ja das Rad nun auch nicht neu. Ja. Deswegen.
Das wollte ich auch nochmal fragen. Wie ist das denn? Dann weiß man, man will Traditional-Tätowierungen machen und dann holt man sich alle Referenzen, die es irgendwie gibt, zu Traditionals und versucht, das zu adaptieren?
Ja.
Am Anfang, Gerd?
Ich glaube schon. Also, ich bin ganz ehrlich, ich war nicht von Anfang an in der Lage, von ein weißes, reines Blatt Papier vor mir liegen zu haben und alleine loszulegen. Ich habe immer geübt, ich habe jetzt nicht durchgepaust, aber immer Vorlagen mal gehabt und mal geguckt. Also ich gebe das zu. Bei mir kam das nicht alles direkt aus dem Kopf heraus, um Gottes Willen. Also denjenigen möchte ich gern kennenlernen. So. Aber,
was war deine Inspiration? Hast du einen Sailor Jerry damals genommen? Oder?
Ganz klassisch, genau. Ja. Einfach die Klassiker, die Bücher, die wir hatten. Oder Nick hatte super viele Bücher da halt reingeguckt. Und heutzutage haben wir es ja wirklich einfach Instagram, Social Media. Das fing ja da auch schon an, dass du dich so ein bisschen connected hattest und natürlich online viel gucken konntest. Aber das dauert natürlich. Ne? Aber am Anfang war das nicht so, dass ich jetzt liegt es vor mir und ich lege los. Ich muss jetzt nicht nochmal auf drei andere Fotos gucken. War früher aber nicht der Fall. Da musste ich auch erstmal schauen. Wie war das bei dir? Hast du auch Bücher aufgeschlagen und ein bisschen geguckt?
Ich habe auch im Internet rumgeguckt und nur so diesen Ami-Newschool-Kram halt irgendwie auch kopiert. Aus drei Leuten eins gemacht und meins gemacht.
Irgendwie so, mal zu gucken, wie baut er die Farben ein oder wie baut er die Rose auf? Naja, klar, also...
War dein erster Stil der so newschoolig, ne?
Newschool-Comic,
genau. So ein bisschen, genau. Ja.
Was ist das für ein Geräusch hier?
Der Hund.
Ach, das ist der Hund.
Frieda schläft und träumt, glaube ich, gerade. Da schlabbern die...
Ich habe nur vorhin... Du als wärst draußen.
Und mein Magen krummelt auch manchmal. Bin gespannt, wie das dann klingt. Okay,
gut.
Nee. Wie ist denn jetzt Referenzen? Wie bereitest du dich vor? Einmal kurz durch den Stream oder...
Kommt immer drauf an, um was es geht. Kommt total aufs Motiv an. Also gerade wenn es so florale Sachen sind. Also ich habe immer das Blatt Papier vor mir, ohne irgendwas drauf. Und dann lege ich los. Also gerade bei floralen Sachen ist es ja, das kommt ja aus dem Kopf. Das ist ja super viel Fantasie. Das Glück haben wir ja. Wir müssen uns ja nicht an irgendwelchen Tatsachen aufhängen. Also wir können ja, das Blatt muss ja jetzt nicht genau zu dieser Art von Blume passen, meiner Meinung nach.
Oder, Stil nicht.
Also ich achte da jetzt nicht so drauf. Ich bastel da irgendwie fantasievoll was zusammen. Und wir haben ja auch, unsere Motive sind ja schon etwas vereinfacht. Es ist jetzt nicht so, dass da eine Wissenschaft draus gemacht werden muss. Bei einer Oldschool-Blume weißt du, worum es geht. Und das sollte man eigentlich schon aus dem Kopf heraus hinkriegen, meiner Meinung nach.
Worum geht es bei einer Oldschool-Blume? Weil wenn du sagst, bei einer Blume weiß man, worum es geht. Worum geht's?
Dass man erkennt, dass es eine Blume ist und dass sie stabil aussieht.
Stabil also und einfach.
Man muss nicht erkennen, was das ist. Das ist ein Stiefmütterchen.
Ja, oder dass du sagst, aber das Blatt, das so sieht aber nicht ein Blatt von einer Rose aus zum Beispiel. Also ob da jetzt Zacken sind oder Rundungen oder eine gerade Linie.
Das ist keine Oldschool-Blume.
Doch, das ist eine Oldschool-Blume.
Ich zeige gerade auf mein Handgelenk. Das ist eine Sebastian Nomaschke. Kinderblume.
Ich habe das von irgendwelchen Traditional-Heinis genommen und einfach so oft wiederholt, bis man denkt, das ist eine Nomaschke-Blume.
Weißt du, was ich jetzt immer mache? Früher habe ich auch mal noch so Lochschablonen genommen, damit die ganz ja. im Kreis rund sind. Oh, und mittlerweile, ich mach die mal so, ich ziehe die jetzt immer in die Länge. So dass du wirklich nur noch, du musst diese Kreise hast du nicht mehr. Deswegen ist alles so oval.
So wie das auf deiner Schulter?
Warte mal.
Ach nee, die ist, wenn du. Ach nee, wenn du dich so hinsetzt, so ist sie quasi.
Ich zieh die wie so ein bisschen länglich.
Siehst du die Ähnlichkeit?
So, ja. Sozusagen so. Ja.
Genau.
Und dann
so.
Kann man so.
Ja, zum Beispiel. Ja,
ja, lustig.
Und deswegen, nee, aber, oh Gott, jetzt habe ich den. Welche Frage jetzt haben wir denn verraten. Eigentlich?
Nee,
du, welche, was du für Referenzen
genau, hast. Genau, wie man so zu diesem jetzt. Stil dann kommt, weil der ist ja bei dir, also du hast keinen, habe ich jetzt. Zumindest seit ich dich kenne oder verfolge, keinen Stilwechsel vorgenommen, irgendwie keinen brachialen.
Na, ich finde schon.
Findest du, ja?
Verändert, also verbessert und sowas, aber jetzt nicht so einen Turn zu einer schon. Anderen Stilrichtung.
Findest du, wie?
Also früher war es mehr so, würde ich sagen, jetzt Vintage.
Das finde ich jetzt interessant, ja.
Vintage, zarter und jetzt, jetzt ist es ein bisschen rougher.
Das Rot-Schwarz. Und so
also vermehrt. Es klassischer war es früher und jetzt ist es ein bisschen wilder, mutiger.
Stimmt.
Und genau, was du meinst mit der Blume. Ne? Also loose sagen die meisten jetzt immer. Aber es ist so ein bisschen, hat ein bisschen mehr Drive so.
Ja.
Deswegen wollte ich deswegen dir fragen, was ist denn deine Inspiration? Ob du dir irgendwelche Amis vornimmst und sagst, ich will so wie der oder ob das aus dir kommt oder...
Nee, aber zum Beispiel, so wenn wir jetzt mal von diesem Thema Blumen weggehen, aber wenn es zum Beispiel Tiere sind, dann gucke ich mir Fotos an. Ne? Ich versuche da immer von realistischen Formen, weil ich bin zu blöd, diese Körperlichkeit allein aufs Blatt Papier zu bekommen. Das klingt jetzt furchtbar, aber wenn ich zum Beispiel eine Giraffe tätowiere, es kann wirklich sein, dass ich mir erstmal eine Giraffe von einem Foto durchzeichne und dann die Proportionen auf dem Blatt Papier zusammen, um sie dann zu adaptieren in meinem Stil.
Mhm.
Meine Kollegin Alia kriegt das von alleine hin, die kann dir jetzt sofort hier Tiger in sämtlichen Formen oder mein Kollege Flo, die schaffe ich nicht. Ich verstehe dann viele Sachen nicht. Diese Anatomie, das fällt mir super schwer. Da suche ich mich aber immer an realistischen Fotos ein bisschen zu orientieren.
Und bei Frauen, sagen wir mal, Frauengesichter jetzt, die sind ja jetzt nicht super realistisch.
Nee, aber ganz ehrlich, ganz, ganz viel an denen, die ich schon gemacht habe. Also ich gucke ganz oft dann immer meinen Ordner
an dir durch. Selbst einfach.
Ja, genau. Und wenn ich dann so zwei, drei finde, und es gibt natürlich auch Tätowierer, da ich gucke auch immer mal aufs Telefon und schaue dann meine zwei, drei Lieblingsleute durch und denke mir so, ach, so hat er die Farbe eingesetzt. Ach, das ist ja auch eine gute Idee. Aber es wird nicht durchgepaust oder sowas. Es ist immer ein leeres Blatt Papier. Inspiration holen wir uns immer irgendwie alle. Aber viele Sachen kommen von meinen alten Motiven, dass ich sage, ach, warte mal, ich hatte doch da mal so einen Frauen. Dann nehme ich mir den zur Seite, lege mir den hin. Manchmal ziehe ich auch nur diese Gesichtlinie grob durch, aber setze dann die Augen um und alles. Aber wenn, dann mittlerweile hast du ja nach den Jahren deine eigenen Referenzen zu Hause und da schaue ich auch auf nach.
Weiterentwicklung, ne? Ich muss nicht mehr alles neu erfinden, sondern weiterentwickeln.
Genau, ja.
Was sind so deine zwei, drei Lieblings? Willst du da jemanden nennen oder hast du das?
Von meinen Tätowierern, oder?
Wo du dich so orientierst, also...
Also es gibt einen, den ich ganz toll finde, und das ist der Florian Santos.
Mhm.
Und den finde ich super schön. Jetzt weiß ich nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, aber Vince Pages, oder? Bin ich
Vince? Da bin ich schon wieder raus.
Oder dann ist auch noch ein, den ich nicht aussprechen kann. Bobeus.
Ach so, ja.
Wird er so?
Holländer.
Wird er denn so ausgesprochen? Weil ich hatte neulich einen Kunden da, der hat den anders ausgesprochen. Deswegen mache ich es bestimmt gerade total falsch.
Ich weiß es auch nicht.
Das aber ist das
Holländer.
Sind...
Da war wahrscheinlich nicht...
Aber das sind die einzigen, die mir auch wirklich per Instagram öfter angezeigt werden. Das ist ja dieser Algorithmus, ich weiß nicht, woran das da gemessen wird, aber viele werden mir ja nicht angezeigt. Du folgst ja immer super vielen und siehst ja immer nur ein paar. Oder Kim finde ich super, Kim Ahn, die mag ich ganz, ganz gern. Aber ich gucke viel mehr oder achte viel mehr auf die Sachen und Arbeiten in meinem Freundeskreis und Kollegenkreis. Mhm. Also, ob es jetzt bei euch ist oder im Erntezeit, ob ich dann gucke ich bei Christoph oder ich verfolge die Sachen von Thomas oder von Laura oder von meinen Kollegen, dann das ist eher viel mehr Inspiration für mich, als jetzt großartig weltweit die Tätowierer zu beobachten und zu gucken, was der wieder gemacht hat oder so. Ich habe meine zwei, drei, die ich mir gerne bei Instagram angucke, aber ansonsten eher so in meinem Umfeld hier, muss ich ehrlich sagen. Ja, da bin ich viel mehr hinterher. Und das ist auch Inspiration. Oder gerade unter Kollegen, also da finde ich, da kriege ich so viel Input, das finde ich unglaublich gut. Also ich habe endlich Leute gefunden, mit denen ich gern zusammenarbeite, wo ich mich inspiriert fühle. Also ob wir immer da sind oder nicht, aber sobald wir da sind, gucken wir und schauen und ich bin total begeistert und das finde ich halt super wichtig.
Wie ist so mit Kritik? Ist das also, setzt ihr euch da noch hin und...
Sebastian hat da was er denn sagen möchte.
Wieso?
Das wäre so witzig, nee, aber so...
Also
so
Kritik,
weil mir ist nämlich letztens aufgefallen.
Komischerweise gar nicht so sehr. Also Flo, mein Kollege, hat da ja so eine tolle Art, dass er kommt immer nach hinten zu mir, stellt sich hinter mich und sagt nichts. Oder er sagt, ach so, ja. Also irgendwie so, das weiß er aber auch, das ist so ein Running Gag und das verunsichert mich aber enorm. Und das ist aber dann so ein Necken quasi. Ja. Und er sagt dann trotzdem im Nachhinein, dass es super toll war und super sauber. Und ich glaube, wir sind manchmal, ich weiß nicht, ob wir uns in den Arsch kriechen, aber ich habe so das Gefühl, dass wir uns manchmal schon, darf ich das Wort sagen? Ist es ja, ne?
Das wir meinst jetzt wegen Arsch?
Darf man das? Okay.
Aber ich glaube, wir sind öffentlich-rechtlich.
Wir sind hier ganz frei.
Ich glaube, wir mögen unsere Arbeiten schon sehr untereinander. Und ich hab nichts zu kritisieren, das ist so. Und ich fühle mich auch nicht kritisiert, aber wir geben uns Input, sage ich mal so. Ne? Und das finde ich dann eher wichtig. Aber Kritik ist ja jetzt auch nicht zwangsweise was negativ behaftetes, nee. Um Gottes Willen. Aber irgendwie, ich glaube, wir gucken eher nur und ja, geben uns halt gegenseitig Input. Oder Espa fragt mal viel nach. Oder wir versuchen unseren Espa so ein bisschen so aus seiner, nicht Komfortzone, aber so ein bisschen so rauszukitzeln. Und das zum Beispiel, das ist eine gute Kritik, die ich von meinen Kollegen bekomme, von Alia und Flo, weil ich finde, die beiden haben das so entwickelt, dass sie schon diesen traditionellen Stil haben, aber immer was Eigenes draus machen. Mhm. Die haben sich dann auch oft immer so ein Thema rausgesucht, was weiß ich, im Mittelalter oder Apokalypse. Und dann wird ein Flash da zu diesem Thema gemalt mit Motiven, die ich so noch nie gesehen habe. Und das ist so ein ganz, ganz großer Ansporn, den mir Flo gibt und den mir auch Alia geben, weil die sagen, nimm gern diesen traditionellen Stil, zeichne das so, setz das so um, aber mach doch was ganz anderes draus. Und wenn wir mal zusammenkommen und darüber reden, dann geht es darum, mach doch jetzt nicht diesen Traditional V, mach doch drei Köpfe draus, warum jetzt nur ein? Und das finde ich wahnsinnig gut. Also da, das finde ich, ist, kann man sagen, das ist eine Kritik oder das ist, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, so zum Beispiel so.
Ne? Überhaupt sich Input zu geben. Ne?
Genau. Und das, da bin ich super begeistert von. Also das ist wirklich, da haben die so recht, da bringen die einen auf Ideen, das finde ich super gut. Mhm. Also auch mein letztes Flash, was ich gemalt habe, da wäre ich nie drauf gekommen, da mal was anderes zu probieren, da irgendwie eine Szenerie draus zu machen, weil ich halt wirklich sonst auch immer nur Flash-mäßig gemalt habe. Aber auch aus dieser Komfortzone rauszukommen, mal was Neues draus zu machen und eben nicht immer das klassische Sailor Jerry, Spider Murphy aufschlagen und selbst die haben ja auch schon viel individualisiert und da Geschichten quasi gemalt und genau sowas, das ist so der Ansporn und das ist die Kritik und das finde ich super, das finde ich total toll, aber wir kommen nicht immer so oft zusammen, das ist so unser Problem, wir haben nicht so oft, dass wir uns hinsetzen und uns diesen Input geben, das versuchen wir natürlich jetzt in der Zukunft, aber es ist immer so ein Zeitding halt, ne?
Zeichnest du für dich selbst, also oder gerade so zeichnen?
Super wenig. Also weil ich mir ganz oft nicht die Zeit dafür nehme, weil ich halt, wie gesagt, auch diese zwei Tage, die ich frei habe oder dann auch wieder drei, bin ich dann eher raus aus dieser Nummer. Also ich muss dann wirklich so Buch schließen, Zeichenblock schließen und einfach für mich sein. Da bin ich jetzt nicht so der vorbildliche Tätowierer, der da immer so drin ist. Also ich will dann auch wirklich damit nichts zu tun haben mal in der Zeit. Oder wenn ich im Urlaub bin, ich nehme wirklich nicht meinen Zeichenblock mit und setze mich hin und brauche das dann auch. Und ich bin dann wirklich so, da bin ich woanders. Und dann schließe ich damit auch ab. Mein Kollege zum Beispiel, Flo, ist immer am Zeichnen. Also oder Alia, die ist, wenn die nicht im Laden ist, dann setzt sie sich trotzdem hin und malt irgendwas auf Holz. Oder er malt wieder, der kommt dann nach zwei Tagen wieder mit so einem riesen A2-Bild an. Und ich frage mich, wann machst du das? Schläfst du? Wie geht das? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich bei Weitem nicht so vorbildlich und so hinterher. Ich weiß auch nicht, vielleicht gehöre ich zu den Katastrophen, die... Oder
ich habe zum Beispiel festgestellt, dass das bei mir eher dieses, ich muss mich dazu zwingen, zwei Tage wirklich nicht zu machen. Ich finde, da lade ich meine Kreativität auf. Also wirklich dieses komplett Ausmachen. Und montags bin ich dann aufgeladen. Also ich finde das, ich habe mir das so angeeignet, weil ich früher auch immer gemalt habe.
Ich wollte gerade sagen, es fühlt ja auch gesund,
ja.
Sich rauszunehmen. Ich wollte gerade sagen, du bist doch auch immer am Malen gewesen, oder?
Genau. Also, deswegen, ich muss das jetzt abtrainieren, weil ich sage, ich will auch wirklich mal ausmachen und gucken, neue Inputs reinlassen. Und dann ist, mir kommt vor, als wenn ich das Akku auflade. Und Montag habe ich dann Bock. Aber wenn ich
die ganze Zeit... Genau, das ist der Punkt. Genau, wenn ich das die ganze Zeit, glaube ich, machen würde. Aber ich war auch noch nie an diesem Punkt, wo ich sage, ich will das die ganze Zeit machen. Mhm. Also vielleicht ist vorbildlich das schlechte oder nicht das richtige Wort, aber... Ich habe das noch nie so empfunden, oder wie Daniel zum Beispiel, Daniel Gensch, ich will immer kreativ, ich will immer zeichnen. Er ist wirklich nach Hause gegangen und hat gezeichnet. So, das war für den das Absolute. Und für mich war immer so, Ach nö, also ich liebe das, was ich tue. Das darf keiner falsch verstehen. Oder ich hoffe, dass es keiner falsch versteht. Aber ich bin auch happy, ohne zu sein und mich darauf nicht konzentrieren zu müssen. Ich habe nicht diesen Drang, mich jeden Tag kreativ zu betätigen. Mhm. Ich habe auch mal den Drang, rauszufahren und auf der Wiese zu sitzen mit meinem Hund oder halt einfach mal nicht ans Tätowieren und ans Zeichnen zu denken.
Diese Naturkomponente finde ich auch übelst wichtig, ne, dass man ja. Also raus aus der Stadt
ja, das irgendwie. Das ist mir so wichtig geworden.
Und diese Ruhe ja. Und nichts und.
Einfach ja, nichts tun nichts zu müssen. Machen, ja. Und wie du auch sagst, genau, das lädt mein Akku auf. So, dann habe ich halt auch wieder Bock.
Kannst du nichts tun?
Nein. Aber ich kann nichts Tätowierbares.
Nee, genau, nicht aber tun. Kannst du auch ja. nichts tun?
Was bedeutet für dich
nichts tun? Ich finde es immer, also für mich ist das so ein. In die Natur fahren, ist ja. Das ist schon der erste Moment, in dem ich immer denke,
boah, ja,
so finde ich auch, ja. Schön, also in meiner Vorstellung voll ja. Schön, ja. Mir jetzt vorzustellen, ich fahre jetzt mit meinem Freund dann raus und dann am Wochenende durch den ja. Wald gehen ja. Und eigentlich wäre ich aber so, und jetzt? Ja. Aber, also kannst du in der Natur sein und dann bist
das.
Du da?
Ich liebe das, also das habe ich auch gelernt durch meinen Hund halt, also ich bin da wirklich, dann schalte ich auch ab. Ich hab leider keinen Führerschein, ich bin da sehr eingeschränkt, was dieses Rausfahren angeht. Aber es gibt das Erbetal, mein Hirschgarten, ich nehme da eine Decke mit, ein Buch mit, bereite mir was zu essen vor. Und dann wirklich, dann lege ich da meine Decke aus, dann bin ich da ein paar Stunden, mal schlafe ich, dann spiele ich mit dem Hund, dann gucke ich einer Spinne zu, wie sie ihr Netz webt oder wühle wirklich mit Stöckern da im Gras und im Schlamm rum. Da bin ich raus, da bin ich auch wirklich raus und dann bin ich wie so ein kleines Kind, was sich dann so mit einzelnen Sachen so für sich allein beschäftigt. Da komme ich auch nicht auf die Idee, meinen Blog auszupacken und noch zu malen, tut mir leid, Nee, habe ich dann nicht diesen Drang dazu irgendwie. Ich muss da schalte ich ab. Also wenn ich draußen bin, schalte ich ab. Ich hoffe, das so oft wie möglich machen zu können. Mhm. Also bei Wind und Wetter, dafür ist es gut, einen Hund zu haben, weil du gehst wirklich raus. Ne? Mhm. Du bist nicht immer, also ich bin nicht immer tolle Hundemama und mache immer die größten Ausflüge, aber wenn ich kann und die Zeit habe, dann genieße ich das total. Mhm. Das ist für mich dann nichts tun, ja.
Warst du früher auch so ein Draußenspielkind?
Total. Also,
ja, es gibt ja die
Stunden. Total. Also vor 6 abends war nicht reinzukommen. So. Das ist echt, Gott sei Dank, ich bin mit Schürfhund nach Hause gekommen. Wir haben Grashelme irgendwie gekaut und geraucht. Wir sind auf Bäume geklettert. Wir haben Fußball gespielt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das wird, ich hoffe auch, wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, dass ich das genauso handhabe. Ich finde das super schön.
Möchtest du Kinder haben?
Vielleicht mal eins eventuell.
Das heißt, es kann selber auch
nicht machen. Das ist einfach so übergriffig. Ich kann es mir eventuell vorstellen. Super viele lachen jetzt bestimmt, wenn sie mich kennen und das hören.
Oh aber Gott, hoffentlich.
Die kalten Häuser, um Gottes Willen.
Ja.
Nee, aber ich merke so, weil ja natürlich dein Umfeld mehr und mehr Kinder auf die Welt bringt. Oder halt
das
einfach,
Umfeld bringt
das Umfeld
die Kinder bringt, auf
nein,
die Welt.
Aber, ja, sie sind jetzt auf einmal ja. Da. Ne? Wir sind ja jetzt alle in dem
34.
Alter. Und dann merkt man so, also dann kommt man ja... Der Kontakt ist da, man hat auf einmal Kinder um sich herum, wenn man sich mal mit Freunden trifft. Das finde ich super, mir gefällt das. Also ich merke so, der Draht ist irgendwie da.
Mhm. Bist du in einer Beziehung?
Ja, ganz frisch noch.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, ich bin da noch
so fast. Das Jahr war sehr frisch.
Ja, das ist ein frisches Jahr, aber ja.
Freut er sich jetzt, weil du das erste Mal gesagt hast, ja,
wenn er das hört, nein, das haben wir schon ausgesprochen. Okay. Aber es ist trotzdem noch, muss ich natürlich dran gewöhnen, aber es ist schön. Also nicht, weil ich es nicht will, um Gottes Willen, ich will es, aber es ist frisch. Ja, ich bin's.
Ja, du bist, ist das ein Tätowierer?
Nein.
Tätowiererin?
Nein.
Nein, okay.
Nee, aber das spielt auch keine Rolle, das ist mir...
Nee, ich wollte nur, genau, die Frage war eher so, ist das, lernt man noch andere Menschen kennen, wenn man dann da mit Laden und so weiter und so viel arbeitet, dass man eigentlich nur ein Tätowierer gerät?
Ja.
Oder ist dein Freund ein Kunde?
Nein, war er auch nicht. Ist wirklich ein Freund von einer Freundin gewesen.
Krass, okay. Also,
so was passiert noch.
Ja, ja. Aber es ist ja...
Selber überrascht.
Es gibt ja viele so Tätowierer jetzt einfach.
Total, aber ich war immer so... Also ich war auch schon mit Tätowierern zusammen, so ist es nicht, aber es ist trotzdem... Ich habe auch nie... Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich dadurch viele persönliche Kontakte, die dann halt sich... die Richtung Beziehung hinausgehen oder so, das habe ich irgendwie jetzt nicht erlebt in diesen 9 Jahren, die ich tätowiere, wo ich sage, okay... Einer nach dem anderen oder sowas, das war dann eher ungeplant. Also nö, es war in diesem Umfeld eigentlich eher weniger. Da war ich jetzt nicht so auf Partnersuche, also nicht gewollt oder so. Man sagt ja immer, wie sagt man denn das, dass man immer auf Arbeit meistens jemanden kennt? Oder wie ist denn das nochmal? Oder ist das nicht so?
Ziemlich individuell.
Oder die Studenten lernen sich in der Uni kennen, die Leute, die in der Agentur arbeiten.
Genau, man sagt,
oder?
Mann. generell.
Gehst du wahrscheinlich von dir aus, weil du.
Nee, generell.
Ja.
Sagen die Menschen, die Leute sagen draußen, dass man sich auf Arbeit kennenlernt.
Das oder? Doch, ist doch so ein Standard, ne? Ja, ja, aber das habe ich selten erlebt irgendwie.
Und viele sagen natürlich, genau, dass man entweder Kunden, also der Dienstleister und der Kunde zusammenkommt oder unter Kollegen und so. Aber auch in konventionellen Jobs ist das ja auch wirklich so, dass die meisten am Arbeitsplatz sich kennenlernen, wenn man viel arbeitet. Ja.
Also ich war mit einem Tätowierer zusammen in diesen ganzen 9 Jahren so.
Ja.
Carlo.
Ah.
Ja, genau.
Ich hab so wenig Gossip über dich. Deswegen.
Siehst
du? Ja. Also entweder habe ich nicht die richtigen Quellen oder du hast kein Gossip.
Ich glaube, den habe ich, aber.
Für meine Tattoo-Gala.
Ach so, genau. Aber den kennst du doch bestimmt. Doch, bei Blackfist. Carlo Colo? Doch, den kennst du bestimmt.
Ich war nur einmal bei Blackfist.
Kannst recherchieren.
Kannst du.
Kann ich ja jetzt nicht, wir haben ja das Internet aus.
Ach so. Na, nachher.
Ja. Das gucke ich mir nachher nochmal
an. Richtig. Liebe Grüße an Karl.
Ex-Freund von der kalten Häuser. Das muss ich doch bei Google finden.
Ja.
Oder umgedreht.
Sebastian.
Ja. Achso, wieso sag ich denn ja, wenn du Sebastian sagst? Mhm. Okay.
Ja.
Vielleicht möchtest du ihn noch was fragen.
Sebastian.
Ja, was hast du denn für eine Frage?
Jetzt lass ich Vorrang.
Ich wollte, dass du die Quickies fragst.
Ach, die Quickies. Ich habe mich schon gewundert, wo die bleiben.
Die Quickies.
Sie kennt die doch, weil wenn man den
Podcast...
Ich habe den Podcast gehört. Ja, ich dachte auch, weil ihr fangt doch an mit den Quickies, ne?
Ja,
siehst du, das ist wie bei Ronja, wo man jetzt denkt, die wird doch jetzt jedes Mal ausräuchern, wenn die einen Kunden hat.
Stimmt,
oder eine Tarotkarte legen.
Wird sie auch machen.
Ja.
Ich habe ein Problem mit den Quickies, die gehen mir auf den Sack, mich interessieren die Fragen nicht mehr und ich habe keinen Bock mehr.
Nee.
Ich würde lieber...
Ich bin die Erste, die keine kriegt, ja? Na gut.
Ich würde jetzt keine mehr stellen, kannst du ja machen, wenn du willst.
Wie fühlt sich das jetzt an für dich?
Du kannst sie auch beantworten, ich stelle sie bloß nicht.
Ich habe witzigerweise wirklich auch, also Interesse halber die Podcasts gehört, aber auch um zu gucken, oh Gott, was erwartet mich, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich mich unendlich auf die Quickies gefreut habe, aber es war so...
Ja, ist doch voll langweilig.
So bam, bam, bam. Findest du die langweilig? Ich finde die nicht so langweilig. Aber ist okay.
Ich würde mich interessieren.
Du willst den Gossip haben, genau. Das ist der Punkt.
Nee, ich will keinen Gossip. Das muss ich auf dem Extra-Kanal machen.
Okay.
Tattoo in Touch.
Deine Tattoo in Touch,
Ich fände es jetzt interessanter, wie du dich jetzt als Person beschreiben würdest, weil wir sehen dich ja nicht. Ne? Wir gehen mal davon aus, die kennen dich nicht.
Ja.
Wie würdest du dich beschreiben? Wie bist du optisch jetzt hier? Und wie würdest du deinen Stil beschreiben?
Wie ich mich optisch finde?
Oder nicht wie du dich findest, sondern wie du dich jetzt beschreiben würdest. Sag mal, die Zuhörer sind Zuhörer und die hören die ganze Zeit deine Stimme. Wie können die sich dich vorstellen und wie können die sich deinen Tattoo-Stil vorstellen, ohne dass sie jetzt Recherche machen, was die meisten schon gemacht haben?
Ja. Meine Eltern machen es nicht. Die würden jetzt im Auto sitzen, auf dem Weg aufs Grundstück und würden jetzt nicht wissen, wie du aussiehst.
Genau, für Pollys Eltern.
Wirklich? Ich soll jetzt erzählen, dass ich klein bin.
Ja, wie groß bist du denn?
1,58.
Ja. Also das wäre ein Merkmal.
Stolze 1,58.
Stolze.
Ganz stolze 1,58.
Ich auch.
Ja.
Genau.
Ehrlich? Siehst du? Ja. Blond?
Ja.
Sehr wichtig. Sehr wichtig. Nein, natürlich nicht wichtig, aber...
Echt blond.
Ja, also jetzt ein bisschen nachgeholfen, aber also blond, doch, das ist noch blond.
Nicht Wasser, es gibt ja Wasserstoffblond,
ja,
das ist es nicht.
Aber das was hier oben habe, ist immer noch hellblond für
einen Friseur. 1990.
Ach so.
Das gibt's aber immer noch. Es gibt immer noch Wasserstoffblond.
Ja, klar.
Ne?
Also was ist die Fachfrau, die ehemalige Fachfrau für, was ist das?
Das ist ungefähr eine 10N.
Eine 10N.
Goldwellfarbe.
Aber das ist noch ein hellblond hier
das
oben,
da oben,
ne?
Ist eine 7. Dunkelblond, hellblond, mittelblond.
Das oben ist
mittelblond,
original.
Sag nicht dunkelblond, bin ich schon
mittelblond. Ganz goldiges mittelblond.
Ja.
Okay.
Was kann ich noch erzählen? Ach, mein Standardsatz ist immer, es ist so bescheuert, aber ich habe auch grüne Augen, wenn das noch eine Rolle spielt. Und es gibt nur 4% der ganzen Weltbevölkerung haben blonde Haare und grüne Augen.
Oh.
Da finde ich richtig besonders. Das ist das einzige Besondere.
Wo sagst du das dauernd? Weil du sagst, das sage ich immer.
Wirklich, wenn Leute mich auf meine Augenfarbe ansprechen, dann sage ich das immer. Nur 4% der Weltbevölkerung. Keine Ahnung warum, aber das ist so, hat sich so eingedingst in meinem Kopf, ja. Mhm. Was kann ich denn noch sagen? Tätowiert, ich bin tätowiert.
Wie würdest du das beschreiben? Deine also.
Wie meinst du das?
Hast du Tattoos? Wie viele Tattoos bist du stark?
Ich habe viele Tattoos. Ich bin schon stark tätowiert. Doch, stark tätowiert kann man ja jetzt nicht übersehen. Hals, Hände, Arme, alles. Ich glaube, Po ist noch frei. Ansonsten
echt?
Alles. Ja, ich wollte
schon fast Bodysuit?
Eigentlich schon. Na, bis auf ein paar Lücken oder hier Achselhöhlen oder sowas. Aber
Brust auch tätowiert?
Nicht ganz, aber bis...
Dekolleté. Hm.
Dekolleté, genau, genau. Ja. Also Lücken sind immer noch da, aber also im Gesamten sieht es jetzt nicht leer aus. Ja. Also Rücken, Rippen, alles.
Willst du noch alle Lücken füllen?
Ich will gerade gar nicht mehr. Das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Phase ist, die ich gerade mache, aber gerade ist, oder was heißt gerade so seit anderthalb, ich hatte vor anderthalb Jahren das letzte bekommen.
Von wem?
Ich glaube anderthalb. Also entweder war es Carlo tatsächlich oder es war in Aachen auf der Convention. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Da war es dann Jeff Razor oder Dan hatte mir noch eins gemacht. Ich glaube, das waren die letzten Sachen. Oder halt Carlo kurz danach. Mhm. Aber es, ich habe auch so eine Blutgerinnungsgeschichte und deswegen wollte ich meinen Körper jetzt nicht noch so stressen. Das kam dann auch noch dazu. Ich hatte eine Thrombose und das hat dann so ein bisschen irgendwie die Lust daran genommen, mir das auch noch anzutun zusätzlich. Und ich bin dann irgendwie rausgekommen und gerade ist es so, dass ich es mir nicht vorstellen kann, noch mehr zu machen. Ich habe mich an mir selber, ich habe mich so ein bisschen satt gesehen. Das ist jetzt vielleicht total kontraproduktiv für Leute, die einen Tattoo-Podcast hören, aber ich kann es gerade nicht so an mir sehen.
Nee, das ist super produktiv gerade.
Findest du das produktiv?
Das interessiert mich.
Ja. Ehrlich? Weil
ja, warum, also inwieweit satt gesehen? Du guckst in den Spiegel und denkst...
Ja, es ist mir zu viel. Also es ist wirklich ja? So, ich würde gerade, ich würde, ich, was ich gerade total todesschick finde, sind so diese Metal-Bräute aus den 80ern, die so nichts haben und so eine Schlange in viel zu klein wird, so mit Chrom-Effekt noch, so auf dem Oberarm, so ein Ding irgendwie, was also so richtig hervorsteht.
Intimbereich. Früher haben Frauen doch auch eigentlich nur so Po-Backe
ja, und sowas. Ja, oder so ein kleines Oktopus, irgendwie so, ja. so weißt du, so in your face, aber trotzdem nur wenig und dezent und finde ich irgendwie... Ich würde super gern gerade Hände nicht mehr haben, Hals nicht mehr haben. Und es ist, ich habe mich einfach dran satt gesehen. Ich finde, so viel zu meiner Beschreibung, ich finde, ich bin sehr buschikoser Typ. Ich finde mich jetzt nicht super überfeminin. Mhm. Und das ist vielleicht so ein innerer Kampf mit sich selber, dass man vielleicht sagt, okay, bin ich noch weiblich genug oder eher nicht mehr. Ich will nicht sagen, dass Tätowierungen nicht feminin sind oder,
nee, nur für
oder
dich
die Weiblichkeit. Ich rede jetzt wirklich nur explizit von mir. Ich habe mich da irgendwie satt dran gesehen. Also ich wünschte gerade, ich hätte es nicht irgendwie. Aber es ist vielleicht auch, das ist wie meine Wohnung, die ich irgendwie alle zwei Monate komplett streiche oder Möbel umstelle oder sowas. Vielleicht würde ich mich halt einfach gerne mal wieder ganz anders sehen. Und das ist jetzt nicht nur Klamotten, die man wechselt, sondern ich würde mich gerne mal wieder anders sehen. So von vorne anfangen, so nach dem Motto. Es ist einfach...
Kenne ich
ja, es ist komisch. Ich mag es gerade an mir nicht. Das ist ganz merkwürdig.
Mhm. Und also hast du das Gefühl, das wird dir von außen suggeriert? Ne? Oder es gab einen Moment, in dem guckst du in den Spiegel und denkst, boah, so langsam?
Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Du bist ja jetzt auch eine tätowierte Frau, aber gefällt nicht jeden. Ist ja logisch irgendwie. Daran würde ich mich auch nie richten. Aber ich merke schon, dass du immer gefühlt optisch in eine Schublade gesteckt wirst. Mhm. Egal, wie du dich kleidest. Ja. Ob du jetzt irgendwie Rockabilly-mäßig unterwegs bist oder ob du dich ganz schick kleidest. Ja. Das ist total wurscht. Du bist immer dieses tätowierte Mädchen oder die tätowierte Frau.
Mhm.
So empfinde ich das jedenfalls. Das ist immer, zack, Schublade, ach, die Tätowierte. Oder kennt ihr das auch so, ach, selbst im Freundeskreis, ich habe einen Kumpel, der ist tätowiert, den musst du kennenlernen. So, weil ihr Tätowierten, ihr seid doch...
So. Ja, ja, wir sind so Trabifahrer.
Ja, ja, das
ne? sind, die grüßen sich. So.
Das ist so, ja, aber
können
es ist
irgendwie
so...
Ja, das habe ich jetzt nicht. Nee, so, aber, also genau, ich mag es, wie ich aussehe. Ja. Ich habe es mir noch nicht satt gesehen, aber ich habe auch nicht so viel. Also mein ganzer vorderer Körper ist noch frei, nur die Arme und die Beine sind voll. Und ein bisschen Rücken. Aber ich habe auch schon ich war auch schon mit Männern zusammen, die das nicht mögen. Und auch jetzt mag es nicht unbedingt jetzt komplett tätowierte Frauen. Und man denkt natürlich dann so ein bisschen, bin ich jetzt weniger schön oder weiblich, ich jetzt nicht die Alabasterhaut habe.
Ja.
Andererseits mochte ich meine Haut auch nie, zum Beispiel, weil ich viele Rötungen hatte mal in den Armen, früher auch schon als Kind und so. Also eigentlich finde ich jetzt, meine Arme und Beine fand ich nie schön und finde ich jetzt schöner. Aber trotzdem drängt man sich auf, wie du es auch sagst, so eine 80er-Braut, jetzt mal wieder nur ein so ein Herz hier
irgendwie
zu haben.
So ein so ein Ding, aber dazu kann ich auch sagen, ich hab zum Beispiel auch, also klar, früher hat man, also ich habe schnell mit Armen angefangen so und die Beine waren schnell zu, aber weil ich, habe ich immer nackt gefühlt. Ich mochte das nie, kurze Hosen zu tragen. Ich mochte das nie, so viel Haut zu zeigen. Ich habe auch super lange eine Macke gehabt, dass ich immer Strumpfhosen drunter tragen musste unter kurzen Hosen, wenn es nur so Dreivierteldinger waren. Mhm. Ich habe auch mal jahrelang immer zwei Halstücher getragen, weil ich nie so diesen nackten, es war totale Macke irgendwie im Kopf. Und dadurch habe ich mich angezogen gefühlt. Und dadurch war das für mich okay, die Straße lang zu laufen in einer normal kurzen Hose, wo hinten natürlich nichts rausguckt. Aber es war für mich so ich habe mich dann wohler gefühlt. Oder sei es am Strand im Bikini. Ich dachte, wenn die Leute gucken, nicht, weil ich sage, ich bin unglaublich schön, jeder guckt mich an, sondern aber ich habe mich immer angeguckt, gefühlt und jetzt weiß ich, da wird die Tätowierung angeschaut und jetzt nicht meine Körperlichkeit in dem Sinne. Mhm. Und das war für mich auch immer ein ganz großer Aspekt. Irgendwie, ich hab mich dadurch wohler gefühlt in der eigenen Haut. Mhm. So wie du vielleicht sagst, ich hatte da Rötung oder ich mochte meine Haut nicht. Bei mir war es so, ich mochte diese Nacktheit irgendwie nicht. Mhm. Es ist so, natürlich auch, stellst du dich ja auch anders dar, du kommst natürlich auch anders rüber. Und jetzt ist es gerade so, dass ich mir halt eher denke, ich hätte jetzt gern diese reine Haut. Und ich habe super viele Männer kennengelernt, stark tätowierte Männer, die gesagt haben, das finde ich überhaupt nicht schön. Also daran habe ich mich nie gemessen, aber es ist gerade die, wo du denkst, ja, das ist doch total dein Fall. Das passt
doch, genau.
Mögen die überhaupt nicht.
Und es ist schon krass zu hören, ne? Weil ich finde, das ist ein Unterschied, ob man das wieder rückgängig machen kann oder nicht. Also klar, irgendwie kann man es wieder rückgängig machen, aber...
Wie willst du das wieder rückgängig
machen? Nee, genau, kannst du nicht wirklich. Ja. Aber es ist so dieses... Das kann ich ja jetzt nicht ändern. Also das kann ich
das kannst wirklich du nicht mehr ändern.
Ja. Nicht, dass man sich wegen eines Mannes das ändern sollte, aber theoretisch würdest du wollen, dass du irgendwie mehr gefällst, das könntest du nicht mehr ändern.
Ja. Das kenne ich gar nicht.
Aber wie passiert das? Also es ist ja auch krass, sich das einzugestehen. Mhm. Stelle ich mir jetzt so vor, irgendwann aufzustehen und zu sagen, also irgendwas ist und irgendwas ist komisch und dann sich einzugestehen und das ist irgendwie mag ich es nicht mehr.
Also es hat sich wirklich so letzten Sommer stark herauskristallisiert, aber auch, vielleicht liegt es auch daran, dass ich in diesem Beruf halt arbeite, dass ich damit jeden Tag konfrontiert bin, so super viele Tätowierungen sehe auch einfach. Ich das auch, bei manchen gefällt es mir sehr gut, bin ich ganz ehrlich, bei manchen finde ich es nicht schön. Ich natürlich auch Frauen auf der Straße sehe, wo ich es nicht schön finde. Tut mir total leid, das ist überhaupt nicht, soll nicht beleidigend gemeint sein oder irgendwie abwertend, aber das ist halt nun mal so. Also, es ist mein Empfinden. Und dann denke ich aber auch oft so, oh Gott, ich sehe ja auch so aus, so nach dem Motto. So, das ist immer so mein Gedanke, so, ach, weißt du wie, da ist ja, ich weiß es nicht. Und ich kenne das auch. Ich habe auch, wie gesagt, Männer auch persönlich kennengelernt, die gesagt haben immer dieses, ach, mir ist es egal. Oder, ja, finde ich jetzt nicht so schön. Ich habe mich daran nie gemessen, aber trotzdem fühlst du dich so ein bisschen abgewertet, so ein bisschen weniger schön natürlich. Ne? Und das ist nicht toll, wenn jemand sagt, ja, mir ist das egal. So, ne, das ist so. Aber bei stark tätowierten, bei mir kann das nicht egal sein, weil es ist bei mir ein ganz offensichtlicher optischer Faktor. Das ist nichts, was ich ausziehen kann. Du kannst jetzt nicht sagen, ach, das rote Kleid, was soll's, das ist mir egal, so, weil das kann ich ausziehen, meinetwegen. Aber das muss dir doch gefühlt irgendwie gefallen, weil es ist wirklich da, es ist präsent, du kannst dir das nicht wegdenken. So. Und da war es mir dann, da ist es mir schon wichtig, dass ich auch schon einen Partner habe, der halt eben nicht sagt, ist mir egal, sondern der sagt, finde ich total schön, ich gucke da gerne hin und das passt so zu dir, das ist doch natürlich.
Genau, so ist ein schön, das ist eine schönere.
Ist dein aktueller Partner stark tätowiert?
Der ist ein tätowiert, ich finde jetzt nicht so stark tätowiert, er ist ein bisschen anders tätowiert, als wir es vielleicht angehen würden. Er hat auch Hals und Hände, er hat da eher so mit offensichtlicheren Stellen angefangen, obwohl jetzt vielleicht die Arme noch nicht komplett ausgearbeitet sind oder so. Aber finde ich jetzt nicht schlimm, weil ich sehe ihn im Ganzen und ich finde ihn super schön, so wie er ist.
Und er dich auch. Also es liegt jetzt, die Kritik hast du nicht von ihm bekommen, sondern das ist deine
Person. Also er findet dich schön, wie du
bist. Ja, aber ich glaube auch, dass er auch nicht tätowierte Frauen schön findet. Also wir haben uns nicht wegen der Tätowierungen getroffen.
Ja.
Das war wirklich dann mehr oder minder so ein Zug. Nur die Freundin, die meinte, ich habe doch hier einen tätowierten Kumpel. Und ich meine, meine Freundin ist sehr stark. Ihr müsst euch kennenlernen.
Endlich mal kennenlernen. Die würde doch super
sein. Ja, und bei uns ist es so, es spielt jetzt keine Rolle. Wir finden es schön, na, wir gucken gerne. Aber es ist jetzt, wir würden uns auch, glaube ich, schön finden, wenn wir nicht tätowiert werden. So.
Ja. Also, aber jetzt fällt mir das an, das kratzt, also man, es kratzt einen auch, ne, wenn man so viele Stile trägt oder immer mal auch wechselt.
Ja, ja.
Und dann Leute sagen, ja, ach, so schick heute. Aber na gut, du kannst ja eh jetzt nicht so groß schick aussehen, weil du bist ja, also selbst mit einer weißen Bluse siehst du ja trotzdem irgendwie anders aus.
Ja, na klar. So.
Und ne, man kann es, man würde nicht mehr, also ich kann nicht mehr seriös aussehen.
Ja. Obwohl ich ja diesen Kontrast manchmal... Obwohl ich ja
schon sehr seriös aussehe und auch wenn ich manchmal hier von der Arbeit komme, ich sehe ja nun schon noch relativ seriös aus, aber als könnte ich das nicht mehr, aber es ist natürlich der eigene Perfektionismus, ich kann jetzt nicht mehr 100% so aussehen.
Genau.
Wie und, diese Frauen, die so aussehen.
Ja, und was mir halt auch noch einfällt, selbst wenn du auf Reisen bist, ist es jetzt egal wo auf der Welt, aber es ist immer, oh, die Tattoos. Und es ist so,
ist es
da steckt aber mehr dahinter. Also ja, ich finde das ganz, ganz anstrengend.
Du wirst oft angesprochen.
Ja, also gerade im Ausland, sage ich mal so. Oder dort, wenn du irgendwo in den Ländereien unterwegs bist, wo das für die Leute total faszinierend ist. Finde ich, ist natürlich total schmeichelhaft, weil sie das nicht abschreckend finden, sondern schön und interessant. Aber es ist für mich immer so, wird immer ganz oft dann darauf reduziert. Ne? Und man guckt nicht so ein bisschen so dahinter, weißt du? Das ist irgendwie, und das strengt mich manchmal an. Also,
ich finde ja auch das, wie du schon sagst, du hast es dir als Schutz angeeignet, um jetzt nicht so auf deine nackte Haut und dann, was einst Schutz ist, ist ja dann jetzt aktuell Aufmerksamkeit.
Ja.
Also
ja,
du wirst darauf angesprochen oder wird gerade hingeguckt so, und wie hat sich das gedreht?
Total, aber das ist ja normal. Also ich bin auch nicht der Mensch, der ich mal vor 10 oder vor 20 Jahren war oder so. Ich meine, wir sind ja jetzt auch nicht erst seit 3 Wochen tätowiert. Ich glaube, wir gehören alle 3 hier zu denen, die vielleicht schon vor 18 Jahren mal angefangen haben oder warte mal, wie alt sind doch?
Ich bin 33. 23?
Ja,
12 Jahre.
20 Jahre. Nee, dann waren es nicht 18 Jahre. Nee, dann sind, ja, nee, na du, ja. 12, 13, 14.
Mhm. Die sind 20.
Oder warte mal, jetzt muss ich mal rechnen. 18, 28, 15, naja, so 16, 17 Jahre. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und das ist irgendwie so, also aus den Gründen, aus denen ich es vielleicht damals gemacht habe oder wofür ich mich dann auch in dem Moment auch wohler gefühlt habe, heißt halt nicht so, dass ich das jetzt immer noch so empfinde. Ne? Das ist aber immer ein Risiko, das hast du halt nun. Aber Fakt ist, die Dinger sind für immer. So. Und mir wird es bestimmt auch, es ist vielleicht so eine Phase oder vielleicht entwickle ich jetzt diesen Gedanken auch wieder anders in einer Beziehung oder wenn du mit jemandem zusammen bist, der dir nochmal so ein bisschen die Augen öffnet und du siehst dich ja auch durch andere Menschen in deinem Umfeld auch wieder anders und nimmst dich anders wahr. Das kann sich jetzt im Sommer wieder ganz anders anfühlen, aber ich habe mich einfach für eine gewisse Zeit daran so satt gesehen und ich habe diese Motivation nicht mehr gehabt. Und ich liebe immer noch dieses Thema Tätowierung und ich habe immer noch Lieblingstätowierer und ich will immer noch von meinen Kollegen und von meinem Umfeld immer noch tolle Arbeiten haben, aber gerade ist es so, mir fehlt die Motivation und ich denke mir, nee, ich brauche es gerade nicht. Mein Körper schreit gerade nicht danach. Mhm. Ich habe gerade nicht diese, so wie am Anfang vielleicht, oh, diese Lücke ist noch da, ich will diese Lücke voll haben, oh, die macht mich wahnsinnig. Ich will fertig werden, in dem Sinne, dass es ein schönes Gesamtkonzept ergibt. Mich stört es jetzt nicht, dass da immer noch der Hintern frei ist zum Beispiel. Ja. Es ist so, so what, dann ist es halt so. Ne? Ich lass mir jetzt Zeit.
Sind das die optischen Merkmale? Hast du noch andere Sachen, wie du dich beschreiben würdest? Oder ist das schon
so? Ach, stimmt. Das
ach so, stimmt. Jetzt beim Optischen her würde ich wirklich nur sagen, klein, blond, genau, stark tätowiert. Ansonsten buschikos. Ich
finde dich gar nicht, darf ich mal sagen.
Wirklich?
Ich überhaupt nicht buschikos.
Aber so nimmt man sich, man sieht sich immer anders
selber wahr. Ich finde dich voll weiblich, finde dein Gesicht auch total weiblich.
Das sagt und mein Freund zum Beispiel auch. Das sagt,
ich finde dich ganz
so weiblich, find dich zart, so feminin. Ja.
Und du hast riesengroße Sternchenaugen. Und ich finde dich gar nicht buschikos, außer dass du
Flachs bist. Ich bin immer wie so ein Elefant im so reingewuchtet und
reingewuchtet, das ist auch so.
Das ist komisch, gibt es das überhaupt? Ich weiß es nicht.
Nein, das ist gar nicht du.
Aber ich kann mir vorstellen, dass deine Eigenwahrnehmung so ist, aber du wirkst auch so.
Ich bin auch oft, oder wenn man mich im Laden sieht, ich habe dann auch mal 3 Tage die Haare nicht gewaschen oder einen Schlabberpullover an mit Farbresten drauf, weil ich halt mein Zimmer streiche, egal. Jetzt glaube ich gerade. Oder doch, an meinem Schal, den kann ich dir nachher zeigen. Weil ich immer irgendwas, ich streiche dann meine Wohnung, egal was ich anhabe. Mhm. Mir ist es egal, aber ich kann auch gerne mal mich schick machen oder liebe Kleider oder trage auch mal Absatzschuhe, aber das kommt halt selten vor. Aber deswegen glaube ich, ich bin so, das interessiert mich dann halt nicht. Ne? Also da bin ich dann wieder mit mir im Reinen, dass ich mich jetzt nicht jeden Morgen eine Stunde zurecht machen muss, das ist mir viel zu anstrengend, da schlafe ich lieber länger, sorry, bin ich ganz ehrlich. Und deswegen sehe ich mich eher so als so buschikose, einfache Frau irgendwie. Weißt du?
Ja. Kann ich kurz eine ganz lustige Anekdote erzählen, weil du das mit dem Urlaub gerade gesagt hast.
Ja.
Können wir das zwischenschieben, Sebastian?
Bist du schon dabei? Du lässt dich doch nicht aufhalten.
Und du hast gerade so komisch geguckt.
Soll ich jetzt ein Veto einlegen?
Na sag, wenn du findest, das gehört hier nicht her.
Komm,
dass ich eine Anekdote erzähle.
Bin ich gespannt.
Also im Urlaub.
Du lass Sarah entscheiden.
Ja, Sarah, darf ich eine Anekdote
erzählen? Das geht von deiner Zeit so. Ich schwitze mir gerade
von deiner Zeit ab.
Das geht alles von deiner Zeit ab, ihre Geschichten.
Okay. Wenn ich jetzt eine Anekdote erzähle.
Hau raus, ich finde das super.
Okay.
Das soll ja hier ein Gespräch aus uns dreien sein, ne?
So.
Ich finde das gut.
Sebastian lüftet in der Zeit mal kurz.
Ey, wirklich, das tut mir so leid. Aber
nö, es geht uns immer genauso. Und zwar, weil du gesagt hast, dass die
dass die im Urlaub die Menschen gucken und irgendwie so eine wenig Tätowierung. Und als ich mit Daniel im Urlaub war, hatten wir auch, wir haben über mehrere Orte hinweg hatte ich das Gefühl gehabt, dass man uns, also auch in großen Städten wie Montpellier oder so weiter, anstarrt. Also echt? Auch ne, in Nizza, in Montpellier und so weiter, vor allen Dingen, wenn wir zu zweit dann irgendwo langlaufen und gar, eigentlich ja nicht, dann ist ja gar nicht so stark tätowiert, aber bei mir schon sichtbarer. Und dann,
nicht offensichtlich.
Nein, nicht so offensichtlich, genau. Ja. Also in einem Stadtbild, also auf der Straße konnte man jetzt nicht sehen, was er noch hat. Ja. Und dann saß, aber wir waren dann irgendwann schon in diesen Gedanken, dass uns jetzt immer alle anstarren scheinbar.
Ja. Ja.
Und dann waren wir am Strand und standen im Wasser allein, sozusagen den Strand, der Strand entlang. Keiner war im Wasser, wir standen im Wasser und alle Leute haben uns angestarrt gefühlt. Und wir dachten schon wieder so, ja, ist gut, Leute. Ne? Also ist jetzt auch echt mal gut. Ja, wir sind tätowiert, wir wissen es.
Ja, ja,
genau. Irgendwann kommt so eine alte Französin, hart gestikulierend.
Wirklich?
Dass das Wasser toxisch ist.
Nein! Nein!
Und es hatten auch schon Leute so Gesten gemacht und wir dachten immer so, ja, wir sind tätowiert.
Oh nein, das stimmt, ja, genau. Und das dann auch schon passiert.
Dann kamen sie und dann so, toxic water.
Nein!
Deswegen,
genau, ja.
Nicht, weil uns alle so krass finden.
Aber es war ganz. Die Tätowierten haben eh nicht zu verlieren.
Genau. Wir standen mit den Waden im Wasser. So, das ist meine Ansicht.
Finde ich aber super.
Zum Urlaub.
War es das wert?
Ich fand das war total wert. Ich kann mir das richtig gut vorstellen.
Oder?
Ja.
Ich kann mir das gut vorstellen.
Willst du jetzt noch weitermachen an den Körperlichkeiten?
Achso, Körper.
Nee, also ich glaube, jetzt hat jeder ein Bild. Wie war es eigentlich noch, was du so an dir wahrnimmst? Fand ich jetzt ganz interessant, dass du dich wie so ein, was hast du gesagt?
Wuchtiger Elefant.
Und wie ich dich wahrnehme, diese.
Das ist selbst das Fremdbild, ist echt.
Ja.
Das ist ein ganz großer Gap, würde ich sagen. Aber
vielleicht müssen wir uns mal in meinem Laden treffen und dann vielleicht müsst ihr mich mal nicht am Tisch sitzen.
Ich beobachte dich schon eine ganze Weile. Also
ja?
Ich fand jetzt nicht so viel.
Ich glaube auch, dass vielleicht sozusagen flapsige oder laute Frauen schnell in diesen. Also ich habe das ähnliche Wahrnehmung von mir, dass ich sage immer, ich bin eine Abrissbirne.
Ja,
so,
ja.
Aber da sagen auch viele, das doch, aber du bist doch ganz. Ja. Du bewegst dich doch ganz elegant und so weiter. Du kommst auch mal rein wie so ein.
Ja, ja,
so, aber. Ja. Dass man, wenn man so flapsig und ein bisschen atzig irgendwie spricht, dass es dann
so direkt halt ist, eine direkte Persönlichkeit hat. Und
dass ich dann von mir selbst das Selbstbild habe, ich wäre auch nicht Frau, nicht weiblich, nicht besonders, zart oder also irgendwie sowas.
Wir haben bestimmt auch Situationen, wo wir uns weiblich fühlen, wo man sich mal schick macht.
Ich finde voll weiblich.
Aber das ist eher dann so in meinem Privatleben, wisst ihr, was ich meine, wo ich auch meine Weiblichkeit gerne ausleben kann, aber so im. Ich finde so, wenn ich so öffentlich unterwegs bin, bin ich eher so.
Du hast wirklich zwei Persönlichkeiten, die Kaltenhäuser und die Sarah.
Kann sein.
Sind vielleicht so ein bisschen.
Kann sein, ja, aber ja, doch, das kann sein, ja.
Und wie würdest du deinen Stil beschreiben? Das wolltest du vorhin noch, ne?
Genau, also für jetzt jemand, der.
Mein Tätowierstil, meinst du?
Ja, mal Tätowierstil, genau wie du.
Es ist natürlich traditionell oldschool. Ich. Oh, das ist echt eine schwere Frage. Das ist nicht wirklich verspielt, schon einfach gehalten, reduziert, was die Farben angeht.
Auf wie viel reduzierst du? Hast du dann eine feste Palette? Oder?
Ich habe gerade eine feste Palette, die ich gerne halte. Also es ist so ein mattes Grün, es ist ein Blaugrau, es ist ein Braun, weil ich das immer als neutrale Farbe, die zähle ich meistens nicht dazu. Es ist ein Rot und ab und zu nochmal ein Goldgelb so. Mhm. Aber ich kann, dann gibt es auch mal wieder einen Tag, wo ich selbst einen Panther Lust habe, rosa reinzuknallen und noch mit ein bisschen lila zu arbeiten. Aber ich versuche es zu reduzieren, damit es halt auch immer dieses, diesen Wiedererkennungswert hat. Das ist gerade so eine Phase, ne? Das ist, wie könnte ich den denn noch beschreiben?
Gibt es Motive, die häufiger vorkommen, irgendwas? Also so inhaltlich, motivlich, gibt es da irgendwas, wo du sagst, erkennst du dich wieder?
Oder so motivlich häufig? Eher, seien es zum Beispiel Frauenköpfe oder halt allgemein Klassiker, die ich versuche ein bisschen verspielter darzustellen, obwohl, also nicht mit mehr Details, aber indem ich Schattierungen anders setze. Pantherkopf allgemein, da kannst du viel mehr spielen. Also du musst nicht Details in dem Sinne, dass du noch andere Sachen ransetzt oder noch irgendwas mit einarbeitest, aber du kannst ja versuchen, den einfach anders aufzubauen. So, ja, ich versuche durch Schattierung individueller zu arbeiten, aber ich finde mich trotzdem nicht verspielter. Ich versuche es klassisch zu halten, aber ein bisschen anders zu gestalten. Mhm. Ist aber schwer zu beschreiben, ist wirklich eine gute Frage. Mhm. Das ist auch immer schwer, sich selber dann, das ist wie mit dem Aussehen. So, wie nimmst du denn das wahr? Wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, das ist, ich finde es eher, schon sehr klassisch und
klassisch, aber jetzt aktuell ein bisschen wilder. Also diese, wahrscheinlich
was
ist
das heißt Einfluss, wilder?
Na, du meinst diese Panther und das, diese, wo so viele Linien drin sind, ne, farbige Flächen drin sind. So.
Da ist mehr Schwung drin. Sachen, die sind so, also vielleicht, weil du vorhin mit der Spider-Murphy ist vielleicht so ein bisschen Spider, dieses Classic Vintage. Und jetzt, weil du vielleicht ist das der Einfluss von Flo, weil du meintest so drei Köpfe
zum Beispiel, an den
V, die sind so trippy und ein bisschen... Ja, ich will jetzt ja ein bisschen mehr Metal, aber ja mutiger, rougher.
Habe ich auch das Gefühl, weil ich kann es ja auch selber immer nicht mehr sehen. Also ich bin froh, zum Beispiel, wenn die Anfrage kommt, tätowier mir einen Pantherkopf. Und aber dann will man ja nicht, man will ja trotzdem nicht immer den machen, den du überall siehst oder der an jedem Flash. Da versuche ich das klassische Motiv zu behalten. Da nicht tausend Spielereien ranzusetzen, aber genau so ein bisschen mehr Schwung und Leben reinzubringen. Das hat mir damals auch Jakob Zetgast gesagt. Er meinte, es sind viele Sachen so steif. Und das fand ich bei ihm auch so interessant mit seinen Arbeiten. Hat er immer viel mehr Spiel reingebracht. Das hatte immer so einen Fluss drin, irgendwie Bewegung. Und da hat er mal gesagt, das fehlt. Und das fand ich super. Das hat mir echt so den ersten Anreiz gegeben. Aber das konnte ich noch lange nicht umsetzen. Da war ich noch viel zu versteift darauf, überhaupt erstmal den Klassiker so hinzukriegen, wie er sein soll, damit er halbwegs solide aussieht. Ich finde, wenn du dich dann in deinem Handwerk irgendwann sicherer fühlst, dann kannst du dich ja meiner Meinung nach auch viel mehr ausleben, getraust dich auch mehr. An dem Punkt bin ich gekommen. Mich macht keine Tätowierung mehr nervös, in dem Sinne, sei es ein Backpiece oder irgendwas Kleines oder was Großes. Ich bin nicht mehr aufgeregt. Also eine positive Aufregung natürlich, weil ich mich drauf freue, aber ich habe nicht mehr diese Nervosität, dass ich sage, oh Gott, das kann ich verkacken. Weil ich auch mittlerweile mal akzeptiere, dass ich nicht jeden Tag immer zu 100% zufrieden sein kann mit meiner Arbeit. Aber dadurch hast du auch viel mehr diese Möglichkeit, dich kreativer auszuleben und mal ein bisschen was anders zu machen. Obwohl ich gar nicht finde, dass meine Sachen so anders sind. Es ist ganz schwer, das so für mich selber wahrzunehmen, wie andere das vielleicht sehen.
Mhm. Ja. Gibt es einen Grund, warum du nicht so viel hochlädst?
Gibt mehrere Gründe dafür. Also A ist es so, dass ich ganz oft kein gutes Foto kriege. Mhm. Das passiert mir leider andauernd. Dann ist es auch so, dass ich immer das Gefühl habe, wenn ich in meinem eigenen Feed nachgucke, bin ich so immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe. Das wiederholt sich gerade in traditionell natürlich. Aber ich denke mir, es sind viele handflächengroße Sachen und ich habe immer ganz oft das Gefühl, es interessiert doch jetzt keinen, wenn ich das auch nochmal hochlade. Wenn ich jetzt die 20. Rose in meinem Profil hochlade oder wieder diesen Frauenkopf. Also A sind es entweder die Fotos, mit denen ich unzufrieden bin. Da bin ich super, super picky. Da habe ich wirklich dann lieber nichts hochladen als ein Foto, mit dem ich nicht so happy bin. Und dann ist es halt wirklich ganz oft, dass ich mir denke, da kräht doch jetzt kein Hahn nach. Warum soll ich das jetzt raushauen? Das ist total bescheuert bestimmt, weil mein Kollege zum Beispiel Markus Ortiger haut ein Ding nach dem anderen raus und macht auch 1000 Instagram-Stories, der füttert seinen Feed, der hat bestimmt einen ganz tollen Algorithmus sozusagen. Das haut natürlich bei mir mein ganzes Instagram wieder über den Haufen, aber es ist irgendwie echt immer diese Unzufriedenheit. Natürlich gibt es auch Tätowierungen, die ich jetzt nicht schön finde, sondern wo ich sage, das hätte ich gerne ein bisschen anders gemacht. Und deswegen würde ich es vielleicht wegen ein, zwei Sachen, die eingearbeitet werden sollten, nicht hochladen, als Beispiel.
Ja. Also ist halt so, wenn du Kundenwünsche einarbeitest, dann ist es nicht mehr deins und dann...
Manchmal ist es für mich eine ganz klare Sache, dass ich sage, hätte ich jetzt nicht unbedingt gemacht. So, manchmal kommuniziere ich das auch, gerade mit Stammkunden kann ich offen und ehrlich drüber reden, hätte ich jetzt gesagt, gut, wenn du da Wert drauf legst, mache ich dir das. Weil ich finde, es ist jetzt nicht schlimm, zum Beispiel, wie ich schon sage, wir hatten es vorhin kurz angesprochen, ich tätowiere einen Kobrakopf und soll dem eine Kochmütze aufsetzen. Wenn mein Kunde das möchte, mache ich das so. Ich hätte aber natürlich gerne den Kobrakopf ohne Kochmütze gemacht, sage ich mal so. Ne? Lieber Korbach, wenn du das jetzt hier hörst. Es geht nicht gegen dein... Nee, aber das ist halt...
Ja, aber gutes Punkt. Beispiel.
Ich mache es super gerne, aber ich hätte natürlich trotzdem lieber eine normale, klassische Kobra, natürlich mit Spielereien, aber... Nicht mit einer Kochmütze hochladen, weil es für mich halt was anderes ist. Mhm. Das ist jetzt das eine Beispiel, was mir einfällt. Und da denke ich mir so, ja, ist jetzt, ich hätte es gerne ein bisschen anders gemacht. So, ne? Oder mal ist ein Farbwunsch dabei, wo ich sage, ja, hätte ich jetzt gerne anders gemacht. Oder es ist auch ganz oft, die Perspektive funktioniert nicht. Das ist halt wieder diese Fotoqualität. Ich kriege es nicht hin, das alles auf ein, ich weiß, kennst du das, wenn ihr das bei Tätowierern seht, dass immer links und rechts ganz viel Platz ist, als hätten sie das gefühlt ganz klein auf den Arm tätowiert, das ist wirklich, du siehst alles, und wenn ich ein Foto mache, wölbt sich das so extrem herum, ist so komplett verzogen, dass das eine Auge schon gefühlt nicht mehr zu sehen ist, ich weiß nicht, wie die das machen, ist das ein Weitwinkel, was ist das?
Bei mir drängt sich der Verdacht ja auf mittlerweile, dass man einen Fotokurs anbieten müsste.
Ich habe auch gerade Fotos. Wärst du an sowas interessiert oder sagst du, ey, ist mir doch egal, wie ich bei
Social Media... Aber nicht, den, nicht du. Ich meine, mach einen Foto... Nicht Sebastian, noch einen Fotokurs.
Bloß.
Nein. Nee, sondern so ein... genau, ach, dass man...
Ich habe mich gerade verunsichert gefühlt, weil ich dachte, wie sehen meine Fotos so scheiße aus?
Wir können nicht noch einen Fotokurs geben.
Nein.
Ich nehme unseren anderen
Aktivitäten. Ist es so, dass du sagst, ey, ist mir eine Latte, wie das im Netz aussieht, dann habe ich halt wenig Fotos? Oder sagst du, ey, da würde ich mich gern optimieren?
Ich würde mich da super gern optimieren. Ja, definitiv.
Also Fotografen, die das hören und Sarah Kaltenhäuser unterstützen wollen...
Können sich gerne melden.
Echt jetzt? Oder?
Ja, wieso nicht?
Ein paar Tipps rüberrücken.
Ja, ein paar Tipps
rüberrücken. Wir können allein einen Workshop machen. Okay. Mit einem Fotografen, den wir angehen.
Wenn man eine Kamera empfehlen kann oder irgendeine. Es gibt ja auch so Linsen, die du so aufstecken kannst.
Mir hat ein Fotograf mir empfohlen, also wenn du dich nicht auskennst, nimm ein iPhone.
Ja.
Und das war so, ja.
Hab ich ja. Ja. Mein Kollege hat so eine Ringlampe, nennt man das so?
Ja, hat Ellen auch.
Das ist schon eine Entwicklung.
Auf jeden Fall. Ja. Die alle hier diese LED-Pads.
Also die haben eine Ring. Ja, das ist ja so ein Ring.
Und so ein Polfilter.
Was für ein Filter?
Polfilter.
Was ist das denn schon wieder?
Warm, kalt.
Der nimmt ja so Glanz raus und du kannst.
Ah, aber es so glänzt immer, ja, genau. Oder? Es glänzt immer.
Also eine Scheibe, ist wie so eine Scheibe auf dem Objektiv.
Machst du auf das iPhone-Objektiv drauf?
Ja. Siehst du sowas? Jetzt habe ich schon wieder was gelernt. Das wusste ich nicht. Ich kenne das nicht. Kenne mich, wenn was Technik ausgeht, bin ich ganz. Ja. Bin auch kein. Ich habe auch nie so ein iPad mal. Also
wir machen eine Folge mit einem Fotografen.
Ja.
Zwei Fotografen, drei.
Macht ihr das?
Machen wir einfach.
Max,
Philipp und Max kommen einfach. Meinst du, welchen Max?
Bestimmt Philipp Nürnberger und Max von Laura.
Genau.
Darf ich das so sagen, Max von Laura?
Max von Laura. Ja.
Max von Laura wird das nicht
freuen. Max von Laura findet das
Internet.
Richtig gut, dass das so genannt wird.
Mann.
Nee, aber Max das ist doch. Treffer, aber ich meinte auch Max Treffer, und Philipp Nürnberger zusammen im Gespräch über how to get the best pick of a tattoo.
Muss man mal fragen, was theoretisch geht.
Profitieren die davon? Das ist ja die nächste Frage. Wollen die ihre ganzen Geheimnisse.
Ja, Tätowierer machen ja ihre Fotos meistens alleine.
Ja, man nimmt denen ja damit nichts weg. Vielleicht haben sie aber eher, vielleicht kommen dadurch eher.
Vielleicht ist es aber auch eher ein Praxiskurs.
Vielleicht ist es auch ein Praxiskurs, der ist halt sehr teuer.
Aber, aber was mich zum Beispiel, hätte ja sein können, dass du sagst, what?
Bei mir ist es wirklich ganz oft so, dass ich denke, warum soll ich das jetzt hochladen? Nicht, weil ich die Tätowierung nicht zu schätzen weiß oder den Kunden oder was alles dahinter steckt, aber wo ich mir denke, warum soll das jetzt auch noch bei Instagram landen? Aber ich bin auch echt so verschusselt. Ich bin da auch oft nicht hinterher. Ich habe sogar Sachen noch in meinem, wie nennt man das, Feed oder in meinen Entwürfen gespeichert und ich vergesse es hochzuladen. Bin ganz, ganz schlimm damit.
Und bist du dann, ist diese Insta-Welt, ist das wichtig für dich? Wie sieht das aus?
Also ich halte mich nicht gerne zu lange drin auf, weil ich, weiß ich nicht, also es ist irgendwie, es ist jetzt nicht Zeitverschwendung, aber es ist eine Sache, ich hab lieber gerne das reale Leben voller vor mir. Aber Instagram ist mir persönlich wichtig, weil es mir Arbeit bringt, definitiv. Also super viel Arbeit. Und darauf kann ich nicht verzichten. Also wenn ich dieses Instagram-Ding nicht hätte, dann hätte ich definitiv weniger zu tun. Und deswegen.
Aber läuft doch so mit der Präsenz
jetzt. Das ist ganz komisch. Ich lade mal eins hoch, da habe ich 150 Likes drauf und dann lade ich eins hoch, da sind es über 1000. Ich verstehe nicht, wie Instagram funktioniert.
Aber ich verstehe dein Insta auch wirklich nicht. Also du hast von deiner Followerzahl, die liegt bei 7000
oder irgendwie sowas, ja. Die stagniert
das,
so.
Das steht ja überhaupt nicht im... Glaube ich, aus meiner Sicht, das ist jetzt wirklich so eine, so meine berufliche Sicht vielleicht dann eher, dass es nicht im Verhältnis steht zu den Arbeiten, die du machst. Du könntest natürlich viel, viel mehr, viel mehr Traffic auf deiner Seite haben.
Ja, so. Ich gewinne 50 Leute und verliere.
Also man müsste jetzt mal 50. Man könnte jetzt da mal, also bei dir wäre es wirklich spannend, man müsste mal reingucken, woran es liegt, weil du im Verhältnis dafür ja sehr gute, aus meiner Sicht und aus Kundensicht und jetzt so gute Tätowierungen, ganz gute Fotos hochlädst und so weiter und gute Motive hast, auch Dinge, die gut funktionieren hast und so weiter, aber
ich bin so selten vielleicht im
Feed. Genau, du machst natürlich wenig Aktivitäten, hast du natürlich, deswegen meinte ich das auch, warum
lädst du vieles nicht
hoch. Welchen Preis?
dass du sagst, okay, ich habe dann mehr Follower bei Insta, dafür gebe ich auch mehr Privatleben und mache mehr Stories und sowas? Oder sagst du, ey, no way?
Mehr Privatleben, also ich hau schon Privatleben raus in den Stories, weil ich, also jetzt nicht super Privatleben. Also ich
na, Konzerte und sowas machst du, ne?
Konzerte so. Rund, also ich muss jetzt nicht meine Beziehung irgendwie da breitlatschen oder sowas. Ich lade vielleicht auch einmal im Jahr ein Selfie hoch, dann lösche ich aber ein altes wieder. Also ich, man...
Warum?
Weil ich will nicht so, ich will nicht mich so extrem präsentieren. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, für mich unwohl, wenn da, ich finde das immer komisch, wenn ich auf eine Seite gehe von einem Tätowierer oder einer Tätowiererin und dann ist die Hälfte irgendwie Selfie, ist das, gibt mir ein komisches Gefühl irgendwie. Ich weiß es
weil?
Nicht. Ich bin irgendwie, ich sehe es als, ach, da, du präsentierst deine Arbeit und ach, das, ja, das ist, ich will jetzt nicht böse klingen, aber es ist natürlich diese Selbstdarstellung und ich bin einfach nicht Fan von und ich finde das, ich habe das nie verstanden, warum Leute das immer so machen, sich immer so extrem präsentieren und ich frage mich immer, wen interessiert das, ehrlich gesagt, so, das ist aber auch nur meine persönliche Wahrnehmung, ne, wenn Leute, jemand kann gern 20 Selfies am Tag hochladen, um Gottes Willen, ich verurteile niemanden, aber mich interessiert es einfach nicht. So.
Mhm.
Und deswegen will ich das auch, deswegen, was mich nicht interessiert, mache ich dann selber nicht, ne? Und mal ganz abgesehen davon, dass ich mich auf Fotos nicht wohlfühle oder so, das ist einfach nicht mein Ding. Und deswegen lösche ich dann immer irgendwie ein altes, weil ich mir denke, das soll nicht so Überhand gewinnen auf meinem
Profil. Das finde ich krass, ne? Also, weil dann löscht du ein altes, damit keiner denkt, dass du Selbstdarsteller bist.
So ein bisschen. Vielleicht liegt es auch daran, ja. Aber weil ich mir einfach denke, wozu? Ich hab doch da, man sieht mich doch auf 2 Fotos. Warum soll man mich dann auf 5 mehr sehen?
Aber wenn du einfach 5 mehr machen wollen würdest, weil du dich heute hübsch fandst, vor 2 Monaten...
Ich lösche meistens ein altes dann.
Das ist so krass, finde ich.
Ja, weil ich denke, es gibt doch dann... Wen interessiert es? Wen interessiert es, mein Gesicht da 10-mal auf meinem Profil zu sehen? Das denke ich mir.
Warum? Ja, das ist ja egal, wen es interessiert. Du hattest ja den Impuls, ein Foto von dir zu machen. Warum nimmt man eins wieder raus?
Weil ich mich so ein bisschen, ich fühle mich komisch dabei. Es ist dann diese Selbstdarstellung, die ich fühle mich da irgendwie ertappt.
Ich achte immer darauf, dass jedes 5. nur ein Selfie ist. Das ist ja auch, ich meine, damit habe ich schon mehr, aber ich habe ja jetzt nicht so eine Business-Seite, sondern mein Privatprofil. Aber ich denke dann auch immer, ist doch scheißegal, ich jetzt jeden Tag ein Bild von mir hochladen.
Das meine ich ja, es ist scheißegal.
Warum traue ich mich das denn nicht?
Mach das. Das ist keine Kritik oder so, aber ich selber komme mir blöd vor irgendwie, weil ich mir denke, ich traue es mir. Warum?
Aber der Fokus ist halt anders. Ich habe zum Beispiel früher gesagt, meine Arbeit muss für sich stehen. Ich will nicht, dass die Leute mich als sympathisch empfinden oder wegen mir als Person kommen, weil dann mache ich denen ihren Scheiß. Also die müssen erst kapieren, dass die nur den Kram bekommen. Mhm. Und ich denke, ich will jetzt nicht diese Mann-Frau-Nummer abziehen, aber ich denke mal, würde es andere Kunden anziehen, wenn die Hälfte Selfies von dir werden.
Also kann also sein, ja, aber das ist halt überhaupt nicht das, was ich möchte. So.
Ja, genau. Also, genau. Und wenn du viel Arbeit hast, ziehst du Leute an, die Bock haben auf deine Tätowierung und nicht Bock, dich zu treffen.
So. Du denkst also, Frauen, die Selfies auf ihren Business-Profilen haben, werden dann auch häufiger analog besucht und digital besucht
wegen der Selfies? Ja?
Nee, ich glaube, das ist eher... Also meine Befürchtung damals war, dass die sollen explizit wegen den Männern Arbeit kommen... Und nicht wegen mir als Person. Weil wenn die Leute zu mir als Person kommen, weil sie mich mögen, muss ich denen ihre Stile machen, weißt du? Also so
Du könntest trotzdem sagen, ich tätowiere das, was ich tätowiere. Und wenn du mich nett fandst und deswegen kommst, dann tätowiere ich dir das, was ich tätowiere, weil ich so nett bin.
Ich fand das so als Selektionsverfahren ganz gut, um da so ein bisschen zu auszubilden. Mhm. Und jetzt nehme ich jetzt Fotos rein, weil ich denke, okay, die Person ist halt auch wichtig, aber nur, weil ich jetzt dieses Standing schon habe, weil die Leute wissen, was ich mache, deswegen nehme ich es rein. Aber früher wollte ich es auch nicht, weil ich es auch nicht in die falsche Richtung lenken wollte, von wegen, hey, guck mal, ich gehe zu dem sympathischen Typen, weil er so nett lächelt.
Ja, nur da kommen wir so schnell in diese Diskussion. Mhm. Wir wollten nicht über dieses Feminismus-Ding und so weiter jetzt da drüber reden oder Frauen in der Tattoo-Welt, aber was ich oft höre, ist, das ist dann, wenn eine Frau jetzt auf ihrem Business-Profil dann einige Selfies hochlädt, dann ist sie ja irgendwie / fast Tattoo-Model und dann hat sie ja ihre Termine und ihre Follower nur wegen der Selfies, also und nicht, also steht die Zahl der Follower überhaupt
aber
nicht
das ist bei dem
für die Qualität der Tattoos.
Mhm. Für einen gut aussehenden Mann wird dasselbe sein, ne? Also er wird dann einfach als Person wahrgenommen und wenn er dann auch noch gut aussieht, dann wird er halt deswegen wahrgenommen.
Das zieht bestimmt andere Leute dann noch mehr an, logischerweise.
Mhm. Das wissen die, wie man anzieht.
Ja, aber du weißt, wer derjenige ist, wenigstens optisch gesehen, oder vielleicht fühlst du dich auch zu demjenigen dann hingezogen, optisch gesehen, man weiß es ja nicht, ne? Also, aber irgendwie, ich persönlich fühle mich dabei unwohl.
Okay.
Mhm. So, das ist irgendwie, ich weiß es nicht, deswegen, ich hatte ja auch diese Sache mal mit dem Fernsehen gemacht, das war für mich eine ganz unangenehme Sache, das Team war super lieb, das Konzept fand ich in Ordnung.
Also mal für die Hörer, du hast bei diesem Cover-Up?
Genau, da hatte ich irgendwie mal 2-3 Folgen gedreht. Genau, oder genau. Ja. Ging ja um Cover-Up, das fand ich in Ordnung, das war jetzt vom Thema jetzt nicht irgendwas Absurdes, was ich da irgendwie bewerten muss oder sowas. Deswegen habe ich es mitgemacht, allein der Promo halber und weil wir da einfach so ein bisschen natürlich für mich die Promo holen wollte, für den Laden die Promo holen wollte. Wir wollten auch im Laden drehen und das, wirklich, das Team war super nett, das ist alles gut abgelaufen. Aber ich selber, ich weiß es nicht, ich habe mich da gefühlt, also ich habe mich unwohl gefühlt. Mhm. Also ich hab kein Problem damit, immer so diesen Pausenclown zu spielen. Das war schon früher in der Schule so. Und sieht man auch, wenn man diese Folgen sieht, dass ich da rumalber, ich komme dann, ich mache das so, bin dann so die Witzige, aber eigentlich würde ich es gerne nicht machen. So, eigentlich will ich so wie mein Instagram mich zurücknehmen quasi. Mhm. Aber du bist ja dann die das hostet, moderiert im Fernsehen, schwierig, wollte es probieren und hab's dann aber quasi, dann hat sich das erledigt irgendwie, weil das einfach, wir sind da nicht auf einen Nenner gekommen. Und dann gab es noch andere Anfragen, was das Fernsehen anging, aber das habe ich dann grundsätzlich abgelehnt. Ich habe auch mit meinen Kollegen viel drüber geredet. Und das ist einfach, das bin nicht ich so. Und, und das sind auch nicht wir im Laden, das sind, weiß ich nicht, war so ganz viel so das, dieses Thema Tätowierung wird dann so weichgespült, so das wird so, das klingt jetzt scheiße, aber so massentauglich gemacht irgendwie so, es ist doch nichts dabei und ist doch alles ganz toll und guck mal und so läuft das ab und dann können wir so A nach B und da habe ich viele Gespräche geführt und nee, sind wir irgendwie nicht so, weißt du, wie wir wollen das so ein bisschen oldschool und traditionell behalten, dass es trotzdem was Besonderes ist und dass man das nicht jedem kleinen Mädchen mit einem Gänseblümchen in der Hand erklären muss, so wie ungefährlich und fein das doch eigentlich ist, so, also weißt du, was ich meine, ist irgendwie, wir wollen einfach, nein, das muss jetzt nicht auch noch in jedem Medium breitgelatscht werden, sondern man geht gottverdammt nochmal in den Laden, man lässt sich tätowieren und das bleibt dann halt einfach in dieser Ecke, fertig.
So. Ja, also die Gefahr habe ich jetzt bei diesem Podcast halt auch gesehen, ne? Also ich fand früher die Idee ganz gut, dass es halt Nische ist, dass es Untergrund ist, einfach weil dann nur Leute angezogen werden, die es wirklich wollen und dann nicht Leute, die so oberflächlich mal was ausprobieren wollen, weil es ja für immer ist. Und jetzt aber im Podcast war auch so die Sache so.
Aber das finde ich jetzt wieder cool, weil das ist hier entsteht eine ganz natürliche Unterhaltung und es geht hier nicht um irgendwie diesen visuellen Effekt und sich präsentieren, sondern wir unterhalten uns. Es ist wirklich was neben, das ist ein Medium, das finde ich völlig in Ordnung.
Und okay.
Ich mag diese Selbstdarstellung halt nicht, sei es im Fernsehen oder irgendwo anders. Aber das ist auch ein Problem, was dann halt mit mir selber wieder funktioniert. So viel zu diesem, ob ich mich mit Tätowierungen mag oder nicht. Es ist wirklich ganz viel, was mit mir und meiner Persönlichkeit zu tun hat. Und andere fühlen sich da pudelwohl. Ronja hat das unglaublich toll gemacht. Also die hat so eine Sympathie ausgestrahlt, so eine Natürlichkeit. Ich hatte das Gefühl, komme da nicht natürlich rüber. Ich lasse mir dann doch vielleicht mal 1-2 Sätze mehr diktieren. Und
ich was heißt diktiert? Also kriegst du ein Skript bei solchen Sachen?
Du kriegst mal, wenn du selber nicht so...
Darfst du darüber sprechen?
Ich glaube, das ist in Ordnung. Aber ich glaube, wenn du sagen fürs Fernsehen machst, es gibt natürlich Leute, die da auch mit dabei sind und das Ganze so verfolgen und vielleicht dir mal eine Anmoderation geben, wo du sagst, sag doch mal den Satz, das könnte doch eine gute Idee sein, irgend so einen Gag mit einarbeiten. Fand ich auch ganz witzig, aber es wäre jetzt nicht aus meinem Mund gekommen, weißt du. Und dann verfälscht es
das irgendwie. Was waren die Gründe, dass ihr nicht zusammengekommen seid? Also gab es so Sachen, wo du sagst, ey, auf keinen Fall mache ich das?
Da ist jetzt die Frage, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber ich sage es, es war ein finanzieller Punkt. Also okay. Es war wirklich so, dass ich finde, du bist ja in dem Moment, du machst ein großes Cover-Up und du bist Protagonist, du musst also auch Sachen wiederholen, du musst mit der Kamera ein bisschen agieren, du musst mal eine Pause machen und das hat einfach nicht funktioniert, weil gefühlt nicht mal mehr diese Kosten getragen
wurden.
Aber da konnten die auch nichts für, da ist ein Budget gegeben.
Ja, das haben wir auch meistens nicht, die Leute gebunden. Aus dem Team.
Die können da gar nichts für, das ist einfach typisch Fernsehen, da werden Millionen investiert, da nicht so viel. Ja. Und dann tat es mir leid für die Tätowierer und ich hätte gerne mit guten Tätowierern gearbeitet oder mit denen meiner Wahl, weil ich die ja quasi empfehle. Und das war nicht möglich. Also wenn meine Kollegin Alia ein großes Tattoo macht, ein großes Cover-Up, da irgendwie 8 Stunden im Laden sitzt, ist vorbereitet und Protagonist ist und alles und dafür aber gefühlt irgendwie 300 € nur bekommt. Dann, mal als Beispiel, ich gebe jetzt keine richtigen Zahlen durch.
Ja.
was soll das? Also dann hätte sie ohne Kamera am Ende mehr verdient.
Genau, absolut. Dann hast
darum ja. geht's, ja.
Hat das irgendwie was gebracht, weil du dachtest, du wolltest Promo für den Laden machen für dich? Hat es Promo gegeben oder in welche Richtung?
Also das Fernsehding habe ich nicht so empfunden. Ich habe mal was für YouTube gemacht. Da habe ich schon Leute durchbekommen, die haben das gesehen. Das war aber auch eine schöne Sache. Da habe ich mich schon wohl gefühlt. Ja, das hat mir schon ein paar Kunden gebracht. Aber dieses Fernsehding nicht. Da gab es eher Anfragen. Kannst du mir einen Tätowierer empfehlen? Was ich auch, klar, die Leute sehen mich. Ich bin diejenige, die das hostet.
Der Experte, der das sagen kann.
Aber es hat mir genau. nicht viel gebracht, außer halt noch mehr Anfragen, wo ich Leute und Studios empfehlen soll. Da habe ich dann meistens leider nicht drauf reagiert. Ja, oder es gab auch absurde Anfragen, was meine Schuhgröße angeht. Keine Ahnung, in welche Richtung das gehen sollte, aber... Das
kann man sich vorstellen.
Ja. 44. Also ich hatte das Gefühl, es hat mir nicht viel gebracht.
Überall.
Ja. Außer, dass vielleicht Mama oder Oma mal stolz waren und das gerne mal gezeigt
haben. Ich wollte gerade sagen, genau, diesen Artikel ausschneiden oder so aus der Zeitung.
Ich fand, es war eine tolle Erfahrung. Und vielleicht mache ich auch irgendwann noch mal was fürs Fernsehen. Ja. Für ein Format, was ich in Ordnung finde. Aber jetzt gerade, nö.
Ich bin schon mal beruhigt, dass das Podcast, dass du da nicht so eine Bedenken hast.
Nö, ich finde das, ich mag das total gerne. Ich bin ja auch ein Podcast-Fan. Ah. Ich bin zum Beispiel kein Fernsehfan oder so. Ich brauche sowas nicht, aber Podcast finde ich super.
Mhm.
Gerade so True Crime oder halt Themen, die mich interessieren, finde ich total, höre ich. Das gerade beim Streichen dann, wenn ich wieder meine
Rausfahren dekoriere. Oder streichen.
Wirklich, Podcast oder drei Fragezeichen, das ist genau mein
Ding. Ja, drei Fragezeichen bin ich auch. Geil. Wirklich. Krass intuit. Aber es gibt ja auch... Mann, dieser Bleistift. Ich habe jetzt schon dreimal einfach auf
den Sack. Was muss denn Unterbewusstsein sagen?
Dein Kissen ist einfach mit Schwitze drauf auch so.
Mann, ja, ist
weil das alles
scheiße
egal
warm.
Ist. Es ist so warm. Ist so scheiße warm. Ich wollte noch kurz was sagen, weil wir haben ja so, es gibt ja so Wirtschaftszyklen.
Ich lasse nochmal Luft rein. Welches Thema Wirtschaft?
Wenn ich Wirtschaft sage, schläft Sebastian schon parallel ein einfach dazu.
Oh Gott, oh Gott.
Weil es gibt ja so Wirtschaftszyklen. Ne? Ja. Die sind schon immer in so einem Sinus. In so einer Sinuskurve, runter, runter, ne, sie erleben einen Peak, dann geht es wieder nach unten, dann kommt wieder eine Wirtschaftskrise, dann aus einer Wirtschaftskrise entwickeln sich so. Das ist, seit sowas dokumentiert ist, über die letzten Jahre immer, das ist immer gleich, das sind, und diese Zyklen dauern fast immer gleich lang auch so. Das kann man natürlich bei der, unterschiedlich, aber, also die sind immer gleich, aber es ist jetzt unterschiedlich, welchen Wirtschaftszweig es jetzt gemeint ist. Aber wir können es seit Industrialisierung und auch schon vorher natürlich so messen. In der Tätowier-Szene kann man es natürlich noch nicht so richtig gut messen, weil es noch nicht so lange offiziell so sichtbar ist. Aber ich habe das Gefühl einfach...
Und nicht dokumentiert.
Und ich habe aber das Gefühl, teilweise ja schon, auch Leute wie der die Wahrlich-Ausstellung macht oder diese Sachen ins Archiv zusammengetragen und aufgearbeitet hat.
Ich
komme nicht auf den Namen, das ist unangenehm. Ole Wittmann. Ole Wittmann, genau. Und die arbeiten das ja auf, genauso.
Ja.
Aber da erlebt man, oder wenn man das jetzt ein bisschen vergleicht und diese Branche über andere Branchen legt, gefühlt ist das, weil du das vorhin gesagt hast, das nicht so zu kommerzialisieren und Fernsehen dann wieder so für die Masse. Wir bewegen uns auf dieses Peak zu.
Ja.
Und dann wird das sage ich auch immer Leuten, die sagen, so, sie haben Angst, dass das, es gibt zu viele Tätowierer, sie haben Angst, dass das irgendwie weg, dass das zu viel ist. Und
ich finde das jetzt schon zu viel.
Genau, deswegen, wir steuern auf so ein, ich male eine Kurve, wir steuern auf so einen Peak zu, wo das jetzt so am Limit ist und der Wunsch immer nach dem Untergrund auch immer größer wieder wird, gegen die, also eine immer Gegenbewegung zu Digitalisierung,
Klar.
Ausbildung fürs Tätowieren machen. Also all das, was das so kommerzialisiert.
Ja.
Podcast. Genau. Und dann werden wenige wieder, dann wird das wieder abspecken. Es wird dann wieder wenige Leute werden diese sozusagen das Tal aushalten, wo das fehlt. Also es wird teurere Tätowierungen wieder sein, wieder mehr im Untergrund, weniger Leute wieder, weil die Neuen, die Newbies, das vielleicht nicht durchhalten oder so.
Ich wollte gerade sagen, es ist eine natürliche Selektion.
Genau, dann bewegt sich das auch wieder und dann wieder. Das finde ich gerade ganz spannend, weil das irgendwie jetzt gerade gefühlt spitzt sich das so zu. Und das kann man in anderen Branchen parallel genauso erleben wie Online-Shopping in der Fashion-Industrie und so kann man es so gefühlt merken jetzt. So, und dann passiert was.
Ich glaube auch,
Und das finde ich spannend einfach so auch. Weil ja immer mehr Leute auch sagen, so dieses Kommerzialisierung, ja klar, es ist gut auf eine Art, bla bla, aber Sehr aber der Wunsch nach dem Untergrund oder das ist wieder ein bisschen...
Ja, den hat man irgendwas. Ich hab den. Also, oder dass es halt nicht so geweichspült wird und so extremst massentauglich und so verniedlicht. Ne? Das meine ich halt nur. Das ist...
Ich meine, das passt ja auch einfach nicht zu deinen, also ich weiß nicht, ob ich das vergleichen kann, aber unseren Stilen so.
Gerade zu uns, genau, das meine ich.
Dass da ja bei Mainstream oder bei der breiten Masse halt einfach ein Wunsch nach Feinleien oder zarten Sachen ist. Und da passen ja deine Arbeit und meine Arbeit noch nicht rein, deswegen kann man auch gleich auf Untergrund gehen.
Grenzen wir gerade die Leute aus, die das machen?
Nee, das ist halt einfach eine unterschiedliche Geschmacksvorstellung.
Ja, also, und das
kann jeder machen.
Stil. Ich habe auch, also ich habe auch Leute kennengelernt, die sich gefragt haben, warum ich das gemacht habe. Also da habe ich auch Kritik für bekommen. So.
Dass du im Fernsehen machst? Oder was
das mit dem Fernsehen, das wissen sogar viele. Ich habe das auch jetzt nicht promotet oder sowas, aber jetzt wissen sie
mal. Also ich hätte zum Beispiel auch gewundert. Ne?
Ich wusste es nicht. Ja, aber das verstehe ich. Ganz viele haben sich da gewundert. Aber da habe ich auch immer ganz offen und ehrlich gesagt, natürlich, ich wollte versuchen, was geht irgendwie. Und wir haben auch in unserem Laden wenig Laufkundschaft. Und ich hatte so das Gefühl, ich will, dass wir da alle von profitieren. Und wenn ich da jetzt mich quasi hergebe, wie gesagt, es war ja trotzdem eine nette Erfahrung. Ich finde das überhaupt nicht extrem negativ behaftet. Also ich habe einfach rausgefunden, es ist nicht mein Ding. Und obwohl ich das eigentlich schon vorher wusste. Aber ich habe da, also ob es jetzt auch für andere Sachen war, wurde ich kritisiert oder viele konnten es nicht nachvollziehen, ja. Oder also ich habe nur einzelne Sachen gehört. Es kann sein, dass viele bis heute noch so sehen, warum zum Teufel. So, ne? Und da habe ich auch mit meinen Kollegen offen drüber geredet und da gab es auch, also die waren auch nicht so super happy. Die würden mich immer unterstützen in allem, aber ich habe da verstanden, worum es da ging und warum es eigentlich nicht passt. Sozusagen. Ja. Damit muss ich leben. Du kannst nicht das recht machen. Ja.
Ich finde die Erfahrung halt wichtig. Ne? Also früher war ich auch ein Mensch, der sagt, ich erahne Sachen so, wie du schon sagst, ne? Fernsehsender, ProSieben, kann nicht gut ausgehen. Mhm. Aber du weißt es halt nicht. Du weißt ja gar nicht, was für ein Spielraum möglich ist, ob das andere vor dir schon ausgereizt haben. Mhm. Und wenn man dann drin ist, kann man hundertprozentig sagen, ja, alles klar, das ging nicht.
Ja.
So, ich hab's ihnen nachgequatscht, sondern ich war dabei.
Ja, aber es geht ja auch wirklich darum, dass wir auch oft überlegen müssen, so blöd es auch klingt, aber das ist ja nun mal auch unsere Arbeit so. Wir finanzieren dadurch unser Leben und ich finde es gerade in Berlin nicht einfach und für mich war wirklich auch dieser Gedanke, ja, aber irgendwas musst du auch machen, damit du auch in der Zukunft guckst, wo du bleibst, so blöd es auch klingt. Ich wollte da nichts unversucht lassen, ne? Und ich kenne leider so viele Leute, die extrem gute Arbeiten machen und die extrem talentiert sind, aber wirklich einfach keine Arbeit haben und das finde ich super. Das hatte ich auch im Laden teilweise, also ich will da jetzt gar keine Namen nennen, aber wir haben auch mit Absagen zu kämpfen und mit weniger Terminen mal in der und der Phase und das macht mich wütend, weil wir einfach so viele sind und wir sind so viele Gute auch und ich will da, es gibt natürlich auch viele Schlechte, da sage ich immer, natürliche Selektion, die werden kommen und gehen, so, das ist ja völlig normal.
Genau.
Ich kenne so viele Leute, gerade in Berlin, die so viel Talent haben und so unglaublich toll sind, also wirklich, und die einfach gucken müssen, dass sie sich durch Guestspots finanzieren oder halt einfach dann wegziehen. Und das macht mich dann traurig. Und das war natürlich auch so der Aspekt, ich muss auch irgendwo gucken, wo ich bleibe oder wo mein Laden bleibt oder wo meine Kollegen bleiben. So blöd es auch klingt. Also es ist jetzt nicht nur so, ich will ins Fernsehen, ich will mich selber darstellen und selber präsentieren, sondern das ist so, ey, das ist meine Arbeit und ich möchte gerne davon weiter mein Leben finanzieren. Und deswegen finde ich, musst du dich auch manchmal vielleicht auf die ein oder andere Sache einlassen, mit der du nicht zu 100% konform bist. Du kannst meiner Meinung nach nicht immer den extremsten Oldschool-Traditional-Weg gehen, so wie wir es gerne hätten, sondern du musst halt ein bisschen offen sein, was auch die neuen Medien angeht oder ein bisschen mehr vielleicht preisgeben. Habe ich so das Gefühl, ob wir das nun wollen oder nicht? Oder ich weiß es nicht. Also ich
finde es ja im Traditional gerade halt auch widersprüchlich, weil ja die traditionellen Künstler von früher einfach straighte Werbung gemacht haben, also Direktwerbung. Ich bin der beste Tätowierer in der ganzen Stadt, der und der scheiße. Also da ging es immer um Werbung. Und bloß weil das jetzt kein Plakat mehr ist oder ein selbstgemaltes Schild, sondern Instagram, ist es auf einmal nicht mehr true und so. Ne? Mhm. Also man muss einfach mal gucken, wenn ich Untergrund sein will, dann mache ich keine Werbung, ansonsten einfach ehrliche Werbung machen.
Deswegen, also ich kann die Kritik verstehen, ich kann auch verstehen, warum Leute sagen, wieso macht sie das, aber
nachvollziehbare Gründe für mich.
Sorry, manchmal, also ich bin jetzt nicht so gesegnet, dass ich irgendwie in einem Dreivierteljahr ausgebucht bin. Ne? Und da sind auch immer viele überrascht, aber für mich ist es nicht überraschend, für mich ist es fast normal in Berlin. Also,
jetzt hat jemand gepostet, Boris zu für 2020.
Würde ich das gar nicht wollen, weil mich das so stressen würde, was ist, wenn ich mal eine Woche kann? Wann holst du das nach?
Man weiß es natürlich nicht, vielleicht tätowiert er nur einmal in der Woche, dann wiederum wäre es. Man kennt ja nicht die Parameter, ja, sozusagen. Ne? Oder davon ist er 3 Monate im Urlaub.
Ja.
So, dann ist es natürlich.
Also ich bin überbucht und ich empfinde das auch als Druck. Also, dass
kann
man
ich mir total vorstellen.
Überbucht.
Ja. Überbucht. Also ich habe mehr Anfragen, als ich abarbeiten kann. Und das fühlt sich für mich auch wie so eine imaginäre Gruppe an Menschen an, die wartet. Ja. Also das ist,
haben die alle eine Antwort auch bekommen auf ihre Anfrage?
Ja, okay. Ich beantworte die, ich schreibe die auf die Liste und sobald ich was frei habe, melde ich mich. Aber Stammkunden rücken nach und dadurch ist es eben nicht möglich, immer Leute... Und da, ich will jetzt nicht auf hohem Niveau jammern, aber es ist halt, kann auch Druck sein. Ne?
Das verstehe ich total. Ich könnte damit nicht umgehen. Also ich bewundere Leute wie dich oder Sarah Herzdamm oder Laura Jahn. Ich weiß, die werden, glaube ich, bombardierend mit Nachrichten. So,
genau, da ist auch eine Infrastruktur, die du abarbeiten musst.
Ja, also da würde ich gar nicht hinterherkommen, sozusagen. Und deswegen, ich bin jetzt schon mit meinen paar E-Mails überfordert, da haben wir ja drüber geredet. Mhm. Aber es gab auch Zeiten, wo ich wirklich gesagt, um Gottes Willen, im nächsten Monat ist noch gar nichts eingetragen. Und das ist, dann musste ich mal offen sein für irgendwas. Und ich habe das ja eher zu schätzen gewusst, mein Angebot zu bekommen, dass Leute auf mich zukommen und mich fragen, ey, kannst du dir vorstellen, das mit uns mal zu machen? Ist ja auch ein Kompliment so, weißt du? Warum denn nicht mal ausprobieren? Im Nachhinein, ich habe so viele Sachen in meinem Leben gemacht, auf die ich nicht stolz bin oder wo ich sage, oh Gott, das hättest du dir auch sparen können, aber ich habe es halt wenigstens probiert. Weißt du? Ja.
Ich wollte noch... Aber du hast noch nie mehrere Wochen nichts zu tun gehabt, oder? Ist jetzt eine Angst, die du hast, aber... Nee,
aber der kam dann spontan wieder was nach. Aber ich habe das auch schon mal gehabt, dass ich den 20. April hatte und dann aber irgendwie der Mai noch komplett leer war oder sowas. Ja. Das kann schon mal vorkommen. Aber es kommt dann irgendwie. Und daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe zum Beispiel jetzt im April 5 Termine eingetragen oder sowas. Ne? Aber ich habe auch noch... E-Mails nicht gemacht, muss ich noch machen. aber ich weiß, ich stress mich nicht mehr.
Weil sie macht die noch, die E-Mails?
Sie kommen noch, aber ich weiß, es kommt irgendwie immer rein. Ich habe auch Stammkunden, die regelmäßig kommen. Also ich habe mir da schon was aufgebaut. Mhm. Und das ist Gott sei Dank, aber dafür macht man das ja auch schon seit ein paar Jahren und nicht erst seit vorgestern sozusagen. Mhm. Also meine Stammkunden sind mir da auch, also die, da bin ich auch echt dankbar für. Ne?
Ja, so ist bei mir auch so das Hauptklientel, was ist alles... hochhält, ne? Also nicht so diese Instagram, sondern einfach Stammkunden.
Ja.
Also wie gesagt, ich habe nämlich am Anfang auch diese Angst gehabt, wo ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, so dieses, was ist denn, wenn jemand nicht kommt, aber seit 15 Jahren kommen immer Leute, ne? Genau. Aber es sind trotzdem so Ängste da, kenne ich.
Ja. Oh, fuck, aber das habe ich innerhalb der letzten 2 Jahre begriffen, es kommt doch trotzdem immer irgendwie. Ich habe jetzt noch nie eine richtige Pleite gehabt, wo ich dachte, um Gottes Willen habe ich wirklich Glück gehabt.
Ja.
Und bin ich auch echt dankbar für.
Kann ich mir bei dir auch ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen.
Ja, aber das ist wieder mein eigenes Management, ne? Keine E-Mails beantworten, kaum was hochladen.
Ja, wenn man das verkackt halt, wenn man so richtig verkackt.
Wirklich.
Na gut,
Da kann man sich einfach selber mit sabotieren. Total, deswegen meinte ich vorhin so, deswegen wollte ich so ein bisschen nachhaken. Da gibt es ja irgendwas, was dich so stresst, dass du das nicht kannst oder diesen Schweinehund nicht überwinden kannst, dich daran zu setzen, da und die kontinuierlich abzuarbeiten. Also ich kenne das auch, also so, ich habe mich da nur, glaube ich, durch meinen sehr krass organisiertes Leben selber reinmanövriert, da so organisiert zu sein. Meine Natur ist das aber eigentlich auch nicht. Mhm. So. Aber das ist es gibt so einen eigenen, irgendeine Wand, die einen da abhält.
Ja.
Und wo ist die, was ist die? Weißt du, so, ist es das Medium oder ist es die Art, wie diese Anfragen sind? Irgendwas, glaube ich, irgendwas ekelt hält dich da noch so dran an dieser Art, sonst würde es dir leichter von der Hand gehen und sonst würdest du es also mit mehr. Ja, irgendwie mehr mögen, das abzuarbeiten oder so.
Aber hattest du doch schon gesagt, mit der E-Mail, dass dir zu anonym?
Also es ist nicht zu anonym, aber es ist jetzt nicht, wo ich sage, ja, ich kann es kaum erwarten, heute noch die 20 E-Mails zu beantworten. Ja. Juhu. Ich freue mich über jede Anfrage und über jeden, der dann natürlich im Laden kommt. Man hat ja, das ist ja nun mal eine ganz persönliche Arbeit, die wir da haben. Wir sind stundenlang mit einem Menschen zusammen, ob der uns fremd ist oder ob wir dem schon begegnet sind. Ich finde das immer interessant, wirklich. Natürlich kann man auch mal am Ende des Tages sagen, konnte ich jetzt nicht viel mit anfangen oder derjenige nicht mit mir. Das kann natürlich auch mal vorkommen. Aber eine E-Mail ist erstmal natürlich anonym. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Ich weiß nicht, was drinsteht. Das ist erstmal, ich war wie so ein, das beschreibt vielleicht so ein, ich öffne Briefe nicht. Ich lege die immer auf so einen Stapel, das habe ich früher ganz oft gemacht. Und ich wusste, wenn ich die jetzt nicht öffne, wird es immer schlimmer.
Mhm.
Aber ich konnte mich nie überwinden, dann mich doch mal hinzusetzen und dann diesen Stapel zu nehmen. Und das habe ich immer schon in mir drin gehabt, das ist viel, viel besser geworden. Aber da ist dieses Chaos und dieses, mache ich später. Ach, heute bin ich nicht ganz bei der Sache. Ich nehme lieber morgen dafür mehr Zeit. Dann mache ich es morgen. Das,
aber da ist irgendwas drin, glaube ich. Da musst du mal gucken. Ja. Fällt dir bestimmt irgendwann mal. Also so, das kommt einem dann. Da ist irgendwas.
Ich wünschte, was aufgebohrt werden wünschte möchte. Ich würde ich sofort machen. Sofort.
Also jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, als Business-Erfahrene, du hast jetzt sofort einen Tipp, sondern man muss Persönlichkeitsentwicklung machen und gucken.
Was genau, also klar gibt's bestimmt, ja, klar kann man, ist ja wie bei einer Verhaltenstherapie, klar kann man jetzt anfangen mit Tipps und Tricks, sich dem mit einem Zeitmanagement, klar, ne, es gibt jetzt lauter Coachings für Zeitmanagement, an denen man lernen kann, dass man immer Mittwoch und um 17 Uhr setzt man sich daran und dann bleibt man im Laden, gar nicht erst nach Hause fahren, zum im Beispiel Laden bleiben, so lange machen, bis das abgearbeitet ist oder erstmal einen Schub und nochmal ein, zwei Tage später
einen Schub. Das sind ja schon mal ein paar Möglichkeiten.
Sowas, aber prinzipiell würde ich auch erstmal gucken. Heißt ja auch nicht, dass wenn man dann weiß, woher es kommt, dass es dann sich ändert. Dann braucht man trotzdem vielleicht das Zeitmanagement. Ja. Aber zu gucken, was einen daran so anwidert, ekelt oder also das hört sich ja so stark an, diese Worte, aber ich kenne das Gefühl. Nicht so, dass mich das
anwidert oder ekelt. Nee,
so, ne? Nicht die Terminanfrage, sondern dieses Aufmachen des Postfachs oder dieses Öffnen der Briefe oder diesen Stapel anzuschauen und den jetzt so zu nehmen und zu machen.
Ja, nicht einfach
da. Der muss irgendeine Überwindung nötig sein.
Vor allem, weißt du was, wenn ich nämlich dann nochmal alle E-Mails gemacht habe oder alle Briefe aufgemacht, ich fühle mich so gut danach.
Genau.
Das ist so ein unbeschreiblich tolles Gefühl. So.
Deswegen meine ich, das hat auch immer so einen Anteil von so einer Selbstsabotage.
Total.
Das jetzt nicht zu machen.
Ja. Das ist also total bekloppt.
Und die Frage ist sozusagen, warum willst du dich da selber sabotieren?
So ein Coaching, wirklich. Das ist,
im Anschluss können wir jetzt eine Tarotkartenlegung machen, warum sie sich da selbst sabotiert.
Wie sie unterstellt einen Vertrag, so ein heidenteures Coaching, was du dann machst.
Ja, also ich biete so ein Coaching für 10.000 Euro.
Das ist eine Win-Win-Situation. Ja.
Eigentlich verkaufen wir so wie auf so einer Butterfahrt heimlich.
Deswegen habt ihr mich eingeladen. Ihr kennt meine Schwächen und ihr
wollt. Na klar, jetzt, wir wollen jetzt einfach nur, dass du mich buchst dann.
Ja.
Eigentlich möchte ich aber lieber wissen, was dein letztes Augen zu und durch Erlebnis war.
Ui. Darauf hast du dich doch vorbereitet, hoffentlich.
Nee. Bist du ja schon Podcast-Fan.
Ich weiß, ich habe das gehört, aber ich habe wirklich. Oh Gott, stimmt das?
Das hast du gehört und hast dich nicht gefragt. Nicht. Was erzähle ich denn dann?
Bitte mal Augen
komm, zu und wehe du sagst, dieser Podcast.
Nee.
Und das Fernsehen schon mehrmals gilt auch nicht.
Fernsehen?
Augen zu und durch. Fernsehen war das definitiv, das war richtig Augen zu und durch, definitiv.
Aber Fernsehen ist ja schon ein bisschen länger her, ne?
Das ist schon ein bisschen länger her, aber hatte ich seitdem irgendwas? Ist privat gewesen, was so die Gesundheit angeht, sich so ein bisschen Augen zu und durch war so wieder Sachen zu ändern. Zum Beispiel diese Thrombose war wirklich so, okay, 18 Jahre geraucht, dies und das und dein Lebensstil irgendwie anders geführt und dann war so wirklich, okay, ich cutte das jetzt und jetzt Augen zu und durch, so mach das jetzt einfach von heute auf morgen, sowas vielleicht, also das war so ein Augen zu und durch Moment, aber jetzt... Aber
hat das funktioniert? Zusammen radikal, ich höre jetzt auf zu rauchen?
Ohne ja, Rückfall? Aber manche lachen jetzt, weil manche sehen mich rauchen, ich rauche nicht mehr, also ich rauche keinen normalen Tabak mehr, ich rauche ab und zu mal so einen Ersatztabak, Knaster, Kräuter, das ist einfach nur eine Kräutermischung, da ist kein Teer drin, kein Nikotin. Das ist einfach wirklich wie Tee, den du rauchst. Das mache ich einmal im Monat oder so. Wenn es mal hochkommt, sehe ich aber nicht als Rauchen an. Kann man das, sagt man auch, wenn man Shisha raucht, dass man raucht? Nee, ne? Oder?
Nee, das kannst du definieren, wie du das definieren möchtest.
Ja. Aber so einen richtigen...
Was ein Shisha drin ist.
Aber das ist jetzt... Habe ich mir gar keine Gedanken drüber
gemacht. Nee, aber wenn es das ist für dich?
Ja, das war auch so ein Augen- zu und Durch-Ding, ja.
Hast du so ein Gesundheitsthema? So,
wie dass meinst du das?
Ja, weil du jetzt ein paar Mal das erwähnt hast, also so, dass du Sport, Angst hast vor Krankheiten oder so.
Ja, also erstmal dieses Drüsenfieber, das war ja so eine Sache, die habe ich bekommen, die andere irgendwie nach 2 Wochen abwehren, das hat bei mir sehr lange gedauert, das ging dann auch ein bisschen das Psychische so ein bisschen rein, auch eine Therapie gemacht.
Das heißt, lange?
Es war schon 1,5 Jahre in meinem System drin und hat mich auch
krass. Also 1,5 Jahre liegst du im Bett oder
nee, ich lag nicht im Bett, aber es ist immer phasenweise, dass es dir immer schlecht und mal gut geht. Und das hast du dann immer im Kopf drin. Also ich habe mir dann nicht mehr getraut, ohne meinen Medikamentencase das Haus zu verlassen. Ich hatte Angst, im Supermarkt zu stehen an der Kasse mit dem grellen Licht und warten, weil du denkst, jetzt kommt wieder ein Fieberschub oder du fällst jetzt wieder in Ohnmacht. Also es war wirklich so, du wirst dann irgendwann bekloppt.
Es ist auch passiert, dass du in Ohnmacht gefallen bist.
Naja, du hast dann so Schwächeanfälle bekommen. Ne? Also du hast kein intaktes Immunsystem mehr. Dann waren immer andere Sachen, die ich bekommen habe zwischendurch. Und das war so, es strengt einfach an und du hast es dann einfach in dir drin. Und dann habe ich eine Therapie gemacht, um das ein bisschen rauszukriegen und mich wieder zu entspannen in normalen Situationen, alltagstauglich wieder zu werden, diese nicht mehr so paranoid zu sein, dass auch wieder irgendwas passieren könnte. Aber das hat so eine kleine Macke hinterlassen bei mir. Gefühlt immer so eine Autoimmunschwäche, sage ich mal so, ist ganz viel psychosomatisch. Und dann halt noch die Selbstständigkeit, die dazu kam. Also es ist halt leider manchmal so, wenn ich einen Infekt hatte, dann war der nicht nach 3 Tagen erledigt, sondern das dauert dann mal 3 Wochen bei mir. 3 Wochen heißt 3 Wochen nicht arbeiten, Schulden machen, keine Fixkosten zusammenbekommen. Stresst mich enorm.
Mich auch.
Also extrem. Das ist wirklich eine dauerhafte Angst. Ich war da wirklich, ich würde mich jetzt nicht mehr als Hypochonder bezeichnen. Ich war da schon extremer, aber ich war wirklich, wenn da nur einer hustend in den Laden kommt, war ich schon so, oh, um Gottes Willen. Ne? Und da war immer so eine Grundpanik drin. Mhm. Weil ich immer wusste, okay, das kickt mich jetzt. Ich war aber dann irgendwann beim Immunologen, habe ich mal checken lassen, nachdem ich meiner Ärztin extrem auf den Keks gegangen bin. Und der hat dann nur rausgefunden, was mir fehlt. Das ist wirklich nur Ernährungsgeschichte gewesen, so ein bisschen Vitamine, die, oder ich habe nicht supplementiert nach meiner veganen Ernährung. Und dann hat sich das erledigt und ich weiß einfach nur, ich bin an sich gesund, es ist alles gut, ich brauche mir nicht so eine Platte machen und das ist ja ganz viel Psychokram, die du da im Kopf hast, du machst dich krank dadurch, du stresst dich dadurch und deswegen dauert halt ein Infekt dann 3 Wochen, nicht halt nur 3 Tage. Mhm. Und man muss sich halt immer wieder sagen, du bist nicht krank, du bist nur geschwächt, dein Körper zeigt dir nur Signale, aber diese Panik ist halt da, so, ne, das ist. Und jetzt gerade machen ja eh alle Panik, aber ich versuche mich da jetzt nicht reinzusteigern.
Das ist gut. Oh, dann ist das ja doch deine Phase gerade.
Und es ist ja, also eigentlich, also noch vor einem Jahr wäre ich stiften gegangen. Da hätte ich nicht gewusst. Also ich hätte das Haus schon verlassen, aber ich wäre vielleicht nicht mehr mit der Straßenbahn gefahren oder wäre jetzt nicht mehr zum Fußballspiel gegangen oder sowas. Jetzt gerade ist so, nein, entspann dich. Wir sind ja viele Leute hier. Es ist ja wirklich nur, es wird schon alles gut gehen.
Ja.
Wir wollten nicht lange über dieses Thema reden, aber es wird schon.
Was soll man machen? Dich betrifft, jetzt,
also jetzt hat es ja so eine Komponente, dass es wirklich. Ja. Also ging das. War das eine Verhaltenstherapie, die du gemacht hast?
Das war damals eine Verhaltenstherapie, genau.
Also wirklich lernen, also wie man Gespräch, jetzt da mit der Angst umgeht.
Naja, erst Gesprächs- und dann Verhaltenstherapie. Aber es ging auch nicht lange. Das war, glaube ich, ein halbes Jahr. Aber es hat super geholfen. Ich kann das jedem empfehlen. Also ich werde mir auch demnächst, glaube ich, wieder eine Verhaltenstherapie suchen, weil ich einfach. Es ist immer eine Unterstützung im Alltag, immer eine Hilfe, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich zerdenke viel und mache mir viel Gedanken. Ich kann nachts nicht einschlafen und eben dann denke ich wieder an den Stapel Briefe, der da liegt oder die E-Mails, die ich wieder nicht gemacht habe, Leute, die wieder warten müssen auf eine Antwort. Mein chaotisches Leben einfach, ich finde, sowas kann nie schaden. Man kann sich immer Hilfe suchen. Das ist, da muss man sich nicht für bekloppt halten oder irgendwas, sondern es ist einfach immer eine total gute Unterstützung.
Und würdest du aber sagen, dass, also genau, du würdest es jetzt eher mit einer Verhaltenstherapie an dem Symptom arbeiten, als jetzt noch mehr zu schauen, woher das kommt?
Aber macht man denn das nicht in der Verhaltenstherapie?
Kommt drauf an, es gibt jetzt mittlerweile so Mischung, die modernen Therapeuten sind eigentlich alle so auf einer Mischung unterwegs.
Ich würde, wenn, dann Mischung machen oder erst Gesprächs anfangen und dann Verhaltenstherapie. Aber vielleicht kristallisiert sich das dann auch heraus in den ersten 1-2 Gesprächen. Aber ich finde, das kann nie schaden, meiner Meinung nach.
Sebastian guckt jetzt schon so kritisch, weil das
Wort. Hältst du da nichts von, oder?
Verhaltenstherapie schon gehört.
Also das ist ein komisches Wort, das klingt wirklich eigentlich. Nee,
ich finde das, also ich gebe dir vollkommen recht, also sollte man, also gehst ja zum normalen Arzt auch und deswegen halt, wenn du ein psychisches Problem hast, gehst du zu dem Arzt halt.
Ja, aber ich
bin vollkommen, ich hab jetzt nur gerade so dieses, okay, jetzt Tätowierer gehen auch zum Psychologen, kam jetzt schon öfters mal, aber es ist auch wichtig, dass man das einfach sagt, ne? Also dass halt selbst Tätowierer, die nicht saufend rauchen bis 50 das machen und locker durchkommen, sondern, Alter, klar hast du Probleme. Und was mich jetzt immer interessiert, thematisierst du sowas mit Kunden oder ist das für dich privat? Und,
total. Ja. Also ich denke, also wir gehen immer extrem ins Private. Also ob das jetzt jemand ist, der gerade neu da ist. Also ich versuche mich jetzt in letzter Zeit ein bisschen zurückzuhalten. Ich rede manchmal ziemlich viel, auch wenn ich gerne einfach mal meine Ruhe hätte. Stammkunden wissen das, da hat man sich ja auch schon viel erzählt. Aber man will natürlich auch so eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. Man möchte sich natürlich auch unterhalten. Ich bin auch interessiert an denjenigen, der da gerade bei mir ist. Aber es geht schon viel ins Private rein. Also wir sind da schon, bin da schon sehr offen. Und ich finde das auch super interessant. Also es ist mir wichtig. Ich kann mir vorstellen, dass viele Sachen von mir erfahren haben in solchen Gesprächen, was sie vielleicht auch gegen mich verwenden können oder was sie vielleicht nichts angehen sollte. Aber so bin ich halt, sorry. Das kann ich jetzt nicht, kann jetzt nicht in meinen Laden kommen und das abschalten, meine Persönlichkeit irgendwie draußen, wie meine Jacke aufhängen und sage, ich funktioniere jetzt hier anders, ich bin jetzt Tätowierer und hier geht es jetzt nur ums Thema Tattoos und alles andere muss ich weglassen und man weiß ja nie, wer das ist und was derjenige, warum denn? Also sorry, das ist doch für mich ein völlig normaler, natürlicher Prozess, dass du jemanden bei dir aufnimmst, dass du stundenlang gemeinsam Zeit verbringst, wenn möglich halt nochmal und nochmal gibt es einen Folgetermin, man fühlt sich wohl. Ich finde, so entsteht ja irgendwie ein Verhältnis oder eine Wohlfühlatmosphäre. Und ich mag dieses Kunden-Tätowierer. Kunde, das ist ein Scheißwort. Ich finde das scheiße. Genau. Aber es ist ja so, ne? Mhm. Und haben sich super viele Freundschaften auch daraus entwickelt. Also ich sehe auch viele Kunden als Freundin, mit denen ich mich auch mittlerweile privat treffe. Ich finde das super schön. Das ist ja total, bereichert ja dein Leben im Endeffekt, ne? Ja, und ich freue mich über jeden, der wiederkommt, weil man dann auch weiß, wer das ist, so, ne? Ich finde das total super. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo ich keinen Bock habe zu reden. Das kommuniziere ich dann aber auch. Sage ich, sorry, ein scheiß Tag heute, das und das ist passiert. Ich habe vor 2 Wochen vor dem Kunden geweint. Als Beispiel, da gab es eine private Geschichte. Ich habe eine Nachricht bekommen, die mich extrem mitgenommen hat. Ich habe mich 1000-mal entschuldigt bei ihm, habe gesagt, es tut mir so leid. Ich habe das Ding durchgezogen, ich hatte am liebsten abgebrochen, er ist aber aus einer anderen Stadt gekommen, weil ich habe mich überhaupt nicht danach gefühlt. Aber ich habe ihm gesagt, ich habe so Lust auf das Motiv und ich erzähle dir jetzt einfach ganz offen und ehrlich, was passiert ist. Und das war für mich ja auch ein toller Austausch, das hat mir auch super geholfen und es war ein extrem toller Kunde, der hat mich in den Arm genommen, hat gesagt, ich finde das so cool, dass du so offen damit umgehst gerade. Und dadurch war das nicht merkwürdig. Das war eine total, es ist eine ganz natürliche Symbiose irgendwie entstanden. Und dann konnte ich wieder viel befreiter tätowieren, weil ich konnte es vom Stapel lassen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich muss mich jetzt zusammenreißen. Ich darf jetzt 3 Stunden nicht daran denken, sondern muss jetzt funktionieren. Natürlich müssen wir funktionieren. Aber dann mach es dir doch angenehmer. Dann sag es doch einfach oder versuch irgendwie ein gutes Verhältnis zu schaffen. Das war unglaublich schön. Es war eine total, obwohl wir uns zum ersten Mal gesehen haben, was total Schönes, Privates. Und man hat sich gedrückt und man hat sich gegenseitig diesen Support gegeben. Ich habe ihm das Gefühl gegeben, ich bin trotzdem total happy, das jetzt hier machen zu dürfen, auch wenn jetzt eine Träne meine Wange runterkullert und ich vielleicht ab und zu mal an was anderes denke. Und er hat mir gesagt, Sarah, ist völlig okay, dass du dich gerade so fühlst und ich finde es total toll, dass du hier bist und dass wir das trotzdem machen. Passiert. Ich fand das super schön.
Weil die aufgeladene Tätowierung, ne?
Total, so. Aber, und er meinte, und das fand ich so cool, er meinte, das werde ich nie vergessen. Immer wenn ich jetzt diese Tätowierung sehe, sehe ich diesen Termin, den wir hatten, der so persönlich geworden ist und du bist mir so offen entgegengekommen, du hast so viel Emotionen gezeigt, weil das ist natürlich, für andere wäre das absurd. Ich kann mir vorstellen, dass andere Tätowierer sagen, um Gottes Willen, ich kann niemals von einem Kunden weinen oder ich würde dann eher sagen, sei mir nicht böse, ich muss mich jetzt darum kümmern. Aber nee, ist irgendwie nicht so meins. Und das war super cool. Es war für beide dann trotzdem ein schönes Erlebnis. Ich hoffe es jedenfalls. Jedenfalls hat er das gesagt.
Oder gerade deswegen, weil du meintest vorhin, was meinst du mit ganzheitlich? Und genau so eine Aspekte meine ich, ne? Also man muss das nicht benennen, als Konzept machen, was ich jetzt gemacht habe, sondern für manche ist es einfach selbstverständlich. Das ist eben diese Verletzlichkeit, eben nicht zu sagen, ey, hier ist Business und ich zeig dir mal, wie der coole Tätowierer ist, sondern alter Fakt, ich habe hier gerade eine Nachricht bekommen.
Ja.
Und ich teile das, ich zeige mich verletzlich, mache mich angreifbar, wie du auch meintest. Das
sind ja auch nur Menschen. Also
ja, aber ich denke mal, was auch die Gefahr ist, wenn man mit großen Medien zusammenarbeitet oder die breite Masse reinlässt, ist halt so, dass es dann zu so einem Business wird, ne? Wo man so allglatt vorne wie der Versicherungsvertreter da ist, der erzählt dir nicht, also die wenigsten, gut, ich will jetzt nicht alle über den Kamm scheren, aber und das ist für mich zum Beispiel ganzheitlich, dass du halt als Privatperson einfach auch da bist mit deinen Gefühlen und die Sitzung dadurch nicht belastest, sondern aufwertest. Halt, ist einfach, weil ein Direktkontakt da ist und nicht die coole Kaltenhäuser das gemacht hat.
Also es kann natürlich auch sein, dass ich Kunden habe, die sagen, oh, das war mir zu viel. Also da war, das hat mich dann so angestrengt oder sowas. Oder meine Güte, was hat die für eine Laune gehabt? Auch wenn sie es mir 3-mal erklärt hat, warum, kann ich mir trotzdem vorstellen, dass es für viele oder für nicht für viele, aber für manche vielleicht dann, dass es nicht deren Stil war oder dass sie vielleicht andere Sitzungen gewöhnt sind, wo sie wirklich ihre Ruhe haben wollen und davon gar nichts mitkriegen wollen. Aber dann ist es halt so. Dann ist es eine natürliche Selektion, dann passt es nicht. Derjenige kommt dann vielleicht auch nicht wieder. Aber andere kommen dann wieder, eben weil sie sich wohlgefühlt haben. Und dann funktioniert es ja auch. Also der Kunde sucht sich ja seinen Tätowierer und der Tätowierer ja dann auch irgendwie automatisch seinen Kunden. So. Und dann wächst das so zusammen. Und das finde ich irgendwie schön. Also, ja.
So schön, wie dieser Podcast war.
Dann machen wir Feierabend.
Ja, machen wir Feierabend.
Hast du noch Feierabend. Willst du noch was sagen? Willst du noch grüßen?
Oh, ich habe schon wieder zu viel geredet.
Nein.
Wen ich immer grüße, weil da wird sie sich unendlich freuen, ist meine Oma. Ich grüße meine Oma ganz lieb, weil meine Oma findet das total klasse und meine Oma ist super.
Das war auch bei den Instagram dein erstes Foto, glaube ich. Oma tätowiert und was machst
kann,
du so?
Kann sein.
Das war nicht das erste, aber so die
ja, dachte ja, genau, so, genau, ja, die habe ich dann. Und meine Mama grüße ich natürlich auch. Meine Mama freut sich auch. Doch, Mama und Oma ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Cool. Ihr seid gegrüßt, ich habe euch ganz so lieb.
Oh. Dann verabschieden wir jetzt die Sarah und die Kaltenhäuser.
Die Kalti, ja.
Die Kalti.
Die Kalti
und die gibt's auch, ja.
Gehen ins Bett.
Machen wir so.
Tschüssi.
Tschüss.